Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Wie bereits in den Episoden 75 und 76 gesagt, hat sich der Schnitt dieser Episode leider etwas verzögert. Diese Episode wurde am 26. Juni 2022 aufgenommen. Bitte beachtet das bei den News. Und jetzt viel Spaß mit der Episode 72 von Trekkäse. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Episode Trekgasm. Heute besprechen wir die Folge 108 von Strange New Worlds, The Elysian Kingdom. Und mit dabei ist die Britt-Marie.
Hallo zusammen.
Und zu Gast ist auch die Sandra. Hallo Sandra.
Hallo.
Sandra, woher könnte man dich eventuell kennen, wenn man in diesem Internet unterwegs ist und sich mit Star Trek beschäftigt? Könnte man dir da schon mal über den Weg gelaufen sein?
Nur bei Twitter eigentlich. Was heißt nur? Also ich habe einen Twitter-Account, da heiße ich Sunny. Und ja, da bin ich recht aktiv und mache auch ab und zu, vielleicht kennen mich da einige schon von, mache ich Spaces zu Themen von Star Trek. Zuletzt war es die zweite Staffel Star Trek Picard.
Link zu deinem Twitter-Account findet man auch in den Shownotes. Wie bist denn du eigentlich zu Star Trek gekommen? So unsere Standardfrage an alle neuen Gästinnen und Gäste.
Ja, ich kann es ziemlich genau datieren, weil ich, als ich schwanger war, zu Star Trek gekommen bin. Und mein Sohn ist jetzt fast 3, der wird Dienstag 3, also war es vor 3 Jahren und ein bisschen was, so im letzten Drittel der Schwangerschaft. Das hatte ich schon ewig auf meiner Watchliste. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich Zeit und fange das an zu gucken. Und das hat mich dann so in den Bann gezogen, dass ich seitdem nicht mehr davon weggekommen bin. Und mir wünsche, ich hätte früher angefangen.
Ich bin gerade ganz überrascht, dass das tatsächlich noch gar nicht so lange ist. Ich dachte, du wärst viel länger dabei.
Ja, ich wünschte, es wäre so, weil ich habe viel verpasst. Und aber ich lerne die ganzen coolen Leute und das ganze Franchise eben jetzt kennen. Ja, leider hatte ich vorher so gar keinen Bezug oder habe auch ich wusste, dass das es gibt, aber ich kann es euch nicht erklären, warum ich nicht früher mal reingeguckt habe. Und ja, jetzt genieße ich es auch, Teil des Fandoms zu sein.
Ja. Hast du denn alles aufgeholt, weil das sind ja dann doch schon, ich meine, 800 plus Folgen über die diversen Serien und manches ist ja nicht gerade gut gealtert zum heute noch gucken.
Bei mir ist eher die zeitliche Sache ein Problem. Das Timing war halt äußerst schlecht. Ein Kind kriegen und dann Star Trek-Fan werden. Weil ich, also jetzt am Anfang, wo er noch ganz klein war, konnte ich relativ viel bingen, weil stillen und auf der Couch rumliegen, da konnte ich dann schön TNG bingen und dann DS9 ging auch noch recht gut. Aber jetzt, wo er ein Kleinkind ist, wird er halt einfach den ganzen Tag raus und ist ja auch normal. Da habe ich halt abends so 2 Stündchen, bis ich dann auch müde werde, weil man ja auch wieder am nächsten Tag arbeiten muss. Deswegen habe ich noch nicht alles komplett geguckt. Also TOS habe ich teilweise geguckt, eher so die bekannteren Folgen und Folgentitel, die mich angesprochen haben, ist aber noch auf der Watchlist, wird noch vervollständigt. Die 4. Staffel Discovery fehlt mir noch, was ich aber auch natürlich noch die fehlt mir noch, aber ist vor Spoiler stören mich da in dem Fall nicht. Und jetzt auch bei Strange New Worlds, ganz aktuell, jetzt ist es zeitlich bei mir ganz schwierig, mit viel Arbeit, Kind und Schlafzeiten haben sich verändert. Daher habe ich noch nicht mal alle Strange New Worlds Folgen geguckt. Ich habe jetzt 1-3 und 7 und 8 geguckt. Genau, ich versuche halt immer mal eine einzuschieben. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alles geguckt. Bei Enterprise fehlen mir ein paar Folgen in der 3. Staffel, aber die
Die 3. Staffel zieht sich manchmal auch.
Da bin ich, glaube ich, auch eingeschlafen.
Wobei teilweise. Die 3. Staffel, ich fand die 1. und 2. deutlich schlimmer als die 3., aber ist es halt sehr lang gezogen. Also der 3. Staffel Enterprise hätten irgendwie so 6 Folgen weniger auch ganz gut getan. Dann, Britt, Marie, was hast du seit unserer letzten Aufnahme, also gestern, also was hast du in den letzten 24 Stunden gemacht, außer geschlafen?
Ich habe tatsächlich ein bisschen RuPaul's Drag Race geguckt, was überhaupt gar nichts mit Sci-Fi oder Trekgasm an sich zu tun oder also Star Trek zu tun hat, aber wenn du schon so fragst, und dann habe ich tatsächlich noch ein bisschen was gelesen. Ich hatte heute so einen schönen Sonntagmorgen, wo ich relativ spät aufgewacht bin, entspannt noch ein bisschen gelesen habe und dann noch mal eine Stunde geschlafen habe und jetzt nehmen wir den Podcast auf. Also es ist ein entspannter Sonntag für mich. Ich habe dann auch gesagt, komm, egal, putzen muss kein Mensch. Ja, und ich habe angefangen, The Sandman zu lesen von Neil Gaiman, die Comic, ich sag jetzt mal Reihe, das sind ja schon einige Bände, die es da mittlerweile gibt. Das Ganze ist schon abgeschlossen und hat auch schon 30-jähriges Jubiläum gehabt und so weiter. Das ist schon viel, schon lange auf dem Markt. Aber da gibt's bald eine Netflix-Serie von und da habe ich gesagt, okay, das habe ich schon so, so lange auf meiner Leseliste. Das muss jetzt endlich gelesen werden, bevor die Serie anfängt. Und ich habe den ersten Band gelesen. Und das ist, nach dem, was ich so um die ganze Serie drumherum gelesen hat, gar nicht mal der allerbeste von der ganzen Reihe. Und den fand ich schon super. Das heißt, ich freue mich richtig da auf die restlichen Bände.
Link findet ihr in den Shownotes.
Hast du denn Gelegenheit gehabt, irgendwas zu schauen oder zu hören?
Also ich habe ganz viel tapfere Tackerhacker gehört, denn ich habe gestern nach unserer Aufnahme die sechste Episode der ersten Staffel von Tapfere Tackerhacker geschnitten. Ist ein Hörspiel-Impro-Podcast vom lieben Johannes. Nachfolge.
Ist das, was nach den Piraten kam?
Genau, Nachfolgeprojekt von okay. Plötzlich Pirat, was wiederum Nachfolgeprojekt von Acta Aurora war, was wiederum Nachfolgeprojekt von Puerto Partida war. Und ich bin irgendwann, glaube ich, erste Staffel Plötzlich Pirat mit als Cutter eingestiegen. Und ja, es hat mich in der Planung mal wieder getroffen, eine Woche, wo ich überhaupt keine Zeit hatte. Also habe ich bis heute Nacht um 2:30 tapfere Tackerhacker geschnitten und dann heute Morgen aufgestanden, Wäsche gewaschen. Das waren meine vergangenen 24 Stunden.
Unabhängig davon, dass ich hier noch zwei Folgen Star Trek Trekgasm liegen habe zum Schneiden und du dann auch jetzt nach heute zwei Folgen Trekgasm wahrscheinlich zum Schneiden liegen hast. Also wir haben schon einiges noch zu tun. Aber es kommt, Leute, es kommt.
Ja. Gut Ding will Weile haben. Sandra, du hast in unser Vorbereitungsdokument geschrieben, dass du The Boys geguckt hast. Also Boys, nicht Voice.
Genau. Läuft ja aktuell die dritte Staffel und ich habe dir halt die aktuellen Folgen geschaut und wow, das wird einfach immer besser. Das ist so eine Serie, die einem voller Wucht trifft, aber ich finde die auf so vielen Ebenen klasse. Manchmal ist für meinen Geschmack ein bisschen zu explizit, aber das gehört für mich auch bei der Serie einfach dazu. Ich kann das schon verstehen, das Stilmittel. Und ja, ist einfach hervorragend, auch gecastet. Ich denke jedes Mal, noch krasser geht's nicht und dann kommt die nächste Folge und es geht noch krasser.
Naja, es sind ja explizit auch Anti-Helden, also dass es da halt entsprechend daneben zugeht, ist ja jetzt auch
Aber das ist ja gerade das Tolle an der Serie, wie gruselig es eigentlich wäre, wenn es solche Menschen mit solchen Fähigkeiten wirklich gäbe und die schaffen es auch, so ein Unbehagen zu transportieren. Man fühlt sich wirklich unbehaglich in vielen Szenen. Man fühlt so mit den Leuten, mit die da sitzen, den Normalos gegenüber den Anti-Helden. Das ist schon krass, wie gut die das transportieren.
Jack Quaid spielt ja auch in The Boys mit und den kennen wir ja aus Lower Decks. Da spielt er nämlich Bäumler. Genau.
Ja, und Carl Urban kennt man auch, der spielt bei den J.J. Abrams Film, Star Trek Film mit, genau.
Richtig, da ist er McCoy, genau.
Genau.
Ich bin in der ersten Staffel von The Boys irgendwann ausgestiegen, weil diese Ansammlung an toxischer Männlichkeit in Hauptfiguren, ich kann das nicht mehr ab.
Also, mir war das auch zu anstrengend, ehrlich gesagt. Aber nachdem das sich so gesteigert hat, bin ich versucht, doch nochmal eine Chance dem Ganzen zu geben.
Ja, also ich kann es nur empfehlen von meiner Warte aus. Aber es ist natürlich, es gibt auch so,
in dem Fall aber, Marcel,
so viele gute Serien.
Es ist ja absichtlich so toxisch.
Ja. Es wird auch thematisiert vor allen Dingen. Es wird ja nicht einfach so, das wird ja reflektiert, diese Verhaltensweisen.
Ja, aber mir war es halt trotzdem ein so, ich möchte ständig in diesen Fernseher reinschlagen, um diesen Leuten Vernunft einzuprügeln. Das ist was so, boah, nee. Kann ich nicht ab, dafür geht zu viel Scheiße gerade.
Naja, wobei das Superhelden-Genre ist ja sowieso nicht ganz so deins, wie wir festgestellt haben.
Ja.
Egal, ob Anti-Held oder nicht.
Ja. Gibt ja genug Serien für alle, von daher ist das auch okay. Mein Dauerprojekt aktuell ist noch Battlestar Galactica. Das gucke ich immer mal, wenn ich Zeit habe. Ich habe sehr viel
Sci-Fi-Genre. Wir reden über das Remake, nicht wahr?
Ja, das Remake. Okay. Ja, das Remake, genau. Weil ich habe noch sehr viel Sci-Fi-Genre allgemein nachzuholen. Und da habe ich mir jetzt nochmal an Battlestar Galactica rangewagt. Und das hat mich auch echt begeistert. Ich bin immer noch begeistert. Und ich gucke so oft es geht weiter. Bin jetzt Anfang dritte Staffel. Genau, und werde auf jeden Fall alles, was es davon gibt, werde ich mir auf jeden Fall noch, werde ich noch konsumieren. Das ist auch eine klasse Serie.
Kommen wir zu den Neuigkeiten im Star Trek-Universum. Ja, es passiert noch was, auch wenn wir vor 24 Stunden die letzte Folge aufgenommen haben. Aber Britt-Marie, du hast
ja schön die News gestreut. Ein paar gestern, ein paar heute, genau. Ja. So clever sind wir dann doch bei Trekgasm.
Und es gibt neues Comic-Futter und da freust du dich ganz besonders drauf, Britt.
Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich habe ja alles gelesen, was zumindest mit den neuen Serien an Star Trek-Heften und Comics zu tun hat, auch ein Großteil der alten Sachen. Und im September gibt es zwei kleine Jubiläen, und zwar IDW oder wie auch immer man es dann ausspricht. Das ist der Verlag, wo eben die Star Trek-Comics erscheinen. Der hat sowohl das Jubiläum, dass sie seit 15 Jahren Star Trek-Comics veröffentlichen. Das heißt, das wird einmal gefeiert und dann haben sie auch noch die 400. Ausgabe. Wobei, da ist, glaube ich, ein bisschen getrickst worden, weil das eine oder andere kann man so oder so zählen. Dann gab es auch mal so ein paar Sonderhefte, die aus der Zählung rausgefallen sind. Aber sagen wir mal, summa summarum sind sie also bei Heft 400 und das wird gefeiert und da sind schon einige Cover veröffentlicht worden, auch relativ viele Alternative Cover. Das gibt's ja auch öfter mal, dass du dann verschiedene Cover eben hast und gerade diese Cover, die für die 400. Ausgabe gemacht worden sind, die sind toll. Ich liebe sie so sehr. Es gibt ein Spock-Cover, wo ganz viele Spock-Varianten drauf sind. Ich meine, ich liebe ja sowieso Spock, das heißt, wie viel Spock willst du? Ja, gib sie mir alle. Und dann ist aber auch ein sehr cooles Cover dabei von Lower Decks, wo Lower Decks eben in der Bar sitzt und eine Party macht und irgendwie alle möglichen Leute, die in Lower Decks aufgetaucht sind, eben so auf diesem Bild drauf sind. Das ist so ein bisschen wie so ein Sammelbild, weißt du, so diese, es gibt doch diese, wie heißen die? Heißen die Sammelbücher? Nein, die heißen wie heißen die denn? Wenn du...
Meinst du Wimmelbilder?
Wimmelbücher, danke. Ja. Sammelbilder, Wimmelbücher waren ein bisschen durcheinander. Also wie in so ein Wimmelbild ist es, wo man dann die ganzen Leute raussuchen kann. Das ist sehr lustig.
Aber das heißt, war das das, wo der Holodoc und das auch mit drauf ist oder war das was anderes?
Es gab verschiedene alternative Cover. Ich habe die auch retweetet. Ich weiß jetzt nicht, was du gesehen hast. Es gab auch ein Cover mit verschiedenen Figuren drauf.
Dran zu erinnern.
Also es gab auch eins, wo der Holodoc drauf war, ja? Also das kann vielleicht eines dieser alternativen Cover gewesen sein, genau. Also das kommt raus.
Mit den vielen Box habe ich bei dir gesehen, ja.
Ja.
Das war schön, ja.
Und dann haben wir, und das Schöne ist, das wird ein, ja, so eine Art Anthologieband werden. Es sind also verschiedene Zeichner und verschiedene Schreiber verpflichtet worden und es wird verschiedene Geschichten geben, einmal quer durch Star Trek durch. Und eine Geschichte wird auch von Will Wheaton sein, die er dann geschrieben hat und die dann entsprechend bebildert wird. Da freue ich mich also wirklich insgesamt sehr, sehr drauf. Und neben dieser 400. Ausgabe wird es auch noch drei weitere Comics geben für Lower Decks. Die Comicserie wird neu gestartet. Wir haben ja mittlerweile Comics zu Discovery und auch zu Picard. Und das wird jetzt eben eine Tie-In-Reihe werden, also zwischen den Folgen sozusagen für Lower Decks. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, das wird im Comic-Format wirklich sehr, sehr cool. Da leiht sich auch so ein bisschen die Animation für. Und dann wird es außerdem auch noch weitere PK-Ausgaben geben. Der nächste Band, es gibt ja bisher nur einen Band. Und der zweite Band, der wird dann Stargazer heißen. Und Seven of Nine wird in irgendeiner Form auch mitspielen, denn es gibt ein Alternative-Cover, wo sie ganz prominent drauf ist. Das heißt, ja, es wird einiges auf den Markt geschmissen im September. Und ich lese sie alle. Ich werde euch berichten, wie sie sind.
Wenn ihr gerne andere Dinge käuflich erwerben wollt und ein Fan von Klemmbausteinen seid, die nicht aus Dänemark kommen, dann gibt's da jetzt was Neues. Denn Blue Bricks hat einen ganzen Haufen Star Trek-Modelle vorgestellt und das ist halt einfach Wahnsinn. Also von irgendwie Maßstab 1:1 Phaser Rifle über eine DS9, über Shuttles.
Enterprise ist auch D und die Original Enterprise, ganz, ganz viel, genau, ja.
Das kann man jetzt alles erwerben für mehr oder minder wenig Geld.
Ja.
Es also hat sagen mal einen mal Vorteil, so, in Deutschland
es sind
zu
Preise,
sein, weil die haben nur eine Lizenz für Deutschland.
Es sind Preise, die ich bezahlen würde, ja, aber ich finde sie schon, für, ich finde sie schon, also nicht günstig, aber es sind auch Sammelobjekte. Die sind also schon dafür gedacht, dass du sie zusammenbaust und dann irgendwo schön präsentierst und nicht, dass die in die Lego-Kiste dann wandern und das Kind damit spielt. Also das ist normalerweise nicht damit gedacht. Und ich will ja schon, seitdem die vorgestellt haben, dass sie die Lizenzen bekommen haben und was denn kommen wird, will ich ja die DS9-Station haben. Und ich will sie immer noch, aber ich weiß ganz genau, die nimmt halt super viel Platz weg. Ich wüsste also ehrlich gesagt gar nicht, wo ich diese hinstellen könnte, damit die so richtig schön zur Geltung kommt. Und dann müsste ich sie dauernd abstauben. Und bei DS9 ist es ja so, da staubst du nicht einmal drüber, wie du über den Tisch drüber staubst oder so, sondern das hat ja dann diese Zacken nach oben und diese Zacken nach unten. Da musst du dann schon ordentlich mit dem Lappen auch mal, ja, weißt du, ordentlich mal drüber gehen. Und das sind alles so Dinge, wo ich mir sage, okay, so sehr ich es liebe, so sehr ich es haben will, aber es steht dann halt nur rum und staubt ein.
Es sind halt ganz klar Displaymodelle und die Preise sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt auch sehr, sehr günstige Modelle bei Blue Bricks. Ich habe aus der ersten Phase, habe ich auch den Phaser und den Bird of Prey in klein.
Ah, siehst du, genau. Ich wusste nämlich, du hast den Phaser, bilde ich mir ein, hatte ich bei dir gesehen, ja.
Genau, dann habe ich noch die kleine DS9 und auch den klingonischen Dolch und das Shuttle aus TNG. Jetzt sind
und
wir natürlich auch am
Haare. Werden bei dir wo präsentiert? Im Bücherregal oder hast du tatsächlich eine Vitrine?
Nee, Bücherregal. Und wir haben auch überhaupt keinen Platz mehr. Und deswegen haben wir überlegt, ja, bei der DS9.
Willkommen im Club.
Ja, die DS9, da habe ich wirklich überlegt, ob man die vielleicht, wenn man die aufgebaut hat, irgendwie mit Kleister so fest aneinander machen kann, dass ich die aufhänge und als Lampe benutze. Dazwischen den Lampenschirm. Irgend sowas, weil ich will sie so gerne haben, aber wo soll ich sie hinstellen? Zumal, ja, dass mein Kleiner da wahrscheinlich auch dran gehen wird. Ja, das ist, ich bin immer noch hin und her gerissen.
Gott, ich denke mir gerade, wie, ich meine, LEDs haben ja brauchen ja so wenig Strom. Man müsste zwar unheimlich viel bohren, um diese ganzen Kabel irgendwo im Inneren dieser Steine zu verlegen, aber überall da, wo man so LED-Sachen erkennt, welche reinbauen, das wäre
ja
schon
ja
geil.
Es gibt ja extra LEDs für Klemmbausteine. Zum Beispiel bei dem Horizon-Modell, diesem Longneck, da hat mein Mann sich jetzt die, es gibt extra Beleuchtungen für dieses Modell, hat er sich jetzt bestellt. Und wahrscheinlich gibt's da auch irgendwelche Lösungen für aber ja, mal gucken. Wir hadern noch. Ich hab's da nämlich auch live gesehen auf der FedCon und dachte mir, oh Gott, warum tut ihr das? Ich hab doch keine Abwehrkräfte.
Ich nehme sie alle. Dankeschön.
Genau, ich hab da keine Abwehrkräfte.
Jetzt haben wir eine größere Tüte mitgenommen.
Ja, ne, zum Glück war ich nicht im Auto da, sonst wäre sie wahrscheinlich, obwohl ja. Ich glaube, sie haben sie auch nur präsentiert. Ich glaube, man konnte sie noch nicht kaufen.
Ja, ja, ja.
Genau, also die kleineren Modelle, die aus Runde 1 zu kaufen, gibt wie halt den Dolch oder.
Wobei es gibt, glaube ich, auch gar
kleinen,
nicht mehr alles. Da müsste man jetzt auch gucken, was
die kleinen
noch
Phaser, also alles, was sie zumindest auf ihrer eigenen Webseite noch zum Kauf anbieten, sind die meisten zwischen 15 und 25 Euro. Wenn man halt die originale Enterprise haben möchte, die kostet halt 220 Tacken, die Enterprise D kostet halt 200 Tacken, also die großen Modelle mit halt über oder um die 2000 Teile. Die DS9 mit 2889 Teilen wird wohl in der ähnlichen Preiskategorie
ja,
sein.
Ja, und die DS9 Station gibt's halt nur in groß. Ich hätte sie ja in klein genommen.
Die gibt's auch in klein.
Aber okay, das letzte Mal, als ich geguckt habe, gab's sie nur in groß. Okay, aber die Frage ist, wie klein ist klein?
16 mal 16 mal 15
Zentimeter. Ach, das wäre ja sogar eine Größe, die wird ins Bücherregal passen.
Ja.
Genau. Ach, verdammt. Verdammt nochmal. Okay, da muss man stark in mich gehen nach dieser Aufnahme.
Ja, Links dazu findet ihr in den Shownotes. Endlich mal gibt es bei uns mal Star Trek Merch, was es im Rest der Welt nicht gibt. Yes.
Yeah.
Wobei die ja auch jahrelang mit Star Trek oder beziehungsweise mit Paramount ja verhandelt haben, um die Lizenz zu kriegen. Das Problem ist, also ich find's halt so schade. Also ich find's schön, dass wir überhaupt mal Klemmbaustein-Varianten mit Star Trek-Thematiken kriegen. Das gibt's nämlich einfach nicht auf dem Markt. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, einfach mal zwei, drei, vier schöne Sets zu haben, die ich einfach mal meinen Patenkindern schenken kann, wo es mir auch nicht zu schade ist, wenn die dann am Ende alle zusammen in einer großen Lego-Kiste landen. Denn du kaufst ja keine 15 oder 20 Euro Sammelobjekte wie hier, um den Kids Star Trek näher zu bringen. Ich hätte halt gerne mal so Sets, wie zum Beispiel es jetzt auf dem Markt auch von Herr der Ringe oder sowas gibt, ja, oder von Star Wars. Und ja, es ist halt echt schade. Ich meine, gut, ich habe halt jetzt wacker Star Wars Modelle verschenkt, aber eigentlich blutet mein Herz jedes Mal ein bisschen, weil ich mir sage, eigentlich sollten da Star Trek-Modelle sitzen. Aber was machst du?
Ja, machst du nix.
Dann haben wir in einer der letzten Folgen über Star Trek First Contact geredet und dass da ein Behind-the-Scenes wie Making-of-Buch rauskommt. Das kommt
dann nicht über First Contact, sondern über The Wrath of Khan. Und jetzt gibt es auch noch ein anderes Buch zu First Contact.
Ah, so rum. Okay, gut.
Deswegen habe ich das überhaupt in die News reingeschmissen, weil ich mir dachte, wenn wir schon wenn wir schon über The Wrath of Khan reden, dann müssen wir also auch über First Contact reden. Das können wir dann nicht auslassen. Und die hatten ja auch jetzt 25-jähriges Jubiläum. Da hatten wir auch eine extra Folge zu aufgenommen mit Audiokommentar, die wir ja damals live gestreamt haben. Die kann man auch heute noch auf unserer Homepage sich anhören, wenn man Bock hat. Und wer dann dazu das Buch vielleicht noch hat, dem, der hat die volle Ladung Behind the Scenes und Info und was nicht alles. Und es ist auch, wird auch wieder so ein richtig großes, schönes Coffee Table Buch mit ganz, ganz vielen Bildern. Teilweise sind da auch schon Doppelseiten veröffentlicht worden zur Ansicht für die Fans. Und das sieht alles sehr, sehr vielversprechend aus.
Oh, sehr schön.
Es gibt leider noch keinen Preis für die Hardcover-Ausgabe, aber die Kindle-Ausgabe wird so um die $20 kosten. Ja, also ich denke mal, dann wird wahrscheinlich die Hardcover-Ausgabe auch so bei 50 Euro oder so liegen.
Trekkers in Episode 46 war unser Audiokommentar zu First Contact.
Danke dir.
Das ist Wahnsinn. Ich meine, wir sind jetzt in Folge 72 und das ist noch keine, ist gerade mal 6 Monate her, dass wir das aufgenommen haben.
Genau, ja.
Halleluja.
Ja.
Die Zeit rennt. Noch eine weitere Variante von Star Trek Filmen in sein Regal stellen möchte. Also neben die VHS-Kassette und die...
Hast du deine VHS-Kassetten noch? Ich dachte, hast du vielleicht längst entsorgt.
Irgendwo auf dem Dachboden meiner Eltern müsste noch eine VHS-Kassette von Star Trek Insurrection rumliegen. Das war das war der erste Film ever, den ich mir gekauft habe. Weil ich damals nicht im Kino gesehen habe. Und danach bin ich dann auf DVD umgestiegen.
Okay.
Also, wenn ihr neben euren VHS-Kassetten und euren DVDs und euren HD-Blu-Rays noch Platz habt, dann könnt ihr jetzt demnächst 4K-Blu-Rays erwerben. Für die ersten 6 Filme kommen im September 2022.
Genau.
Wenn ihr
also Filme 1 bis 6.
Streaming
an, weil Insurrection wird nicht dabei sein.
Ja. Die kommen aber sicherlich auch nochmal und werden wieder aufbereitet, weil das ist, wer die Unterschiede zwischen den verschiedenen Editionen sehen möchte, folgt einfach mal Trekcore auf Twitter. Die haben da in den vergangenen Wochen immer mal wieder Comparison-Bilder eingestellt, wie sich die neue Variante jetzt von den bisherigen unterscheidet. Und es ist, dass jetzt bei Star Trek 6 hatte ich es gesehen, jetzt die dritte oder vierte Variante von Seitenverhältnis, wie dieser Film veröffentlicht wird. Absolut Wahnsinn.
Ja. Ich habe da ja auch keine Ahnung, aber allein schon was Helligkeit, Farbintensität und Schärfe angeht, allein das ist sofort augenfällig, unabhängig von dem ganzen Rest, der da ja noch mit dranhängt.
Ja. Also es ist kein Remaster, es ist halt teilweise ein Rescan, aber das war's dann. Aber auch da ist halt einiges, man sieht, dass die Technik heute einfach weiter ist, als sie es vor einiger Zeit war. Dann war irgendwann neulich jetzt dann...
Ich glaube am 16. Juni.
Star Trek Captain Admiral Privatier Picard Day.
Und es wurde überhaupt kein Bohai drum gemacht. Erinnerst du dich noch, wie letztes Jahr ein Riesenbohai um den Picard Day gemacht wurde und Paramount ja dann auch irgendwie so eine Mini-Con veranstaltet hat oder so ein paar Panels? Und dieses Jahr ging es irgendwie so sang- und klanglos vorbei.
Ja, man hatte halt keinen Trailer, den man raushauen musste.
Ja.
Im Gegenteil, da hat sich wahrscheinlich jeder so, scheiße, wenn wir jetzt Trailer raus haben, dann fangen wir uns wieder einen Shitstorm ein, weil dieses Paramount Plus noch nicht überall gestartet ist.
Mhm. Als ja, Fan sitzt man dann halt da, die suchen sich halt immer mal, das ist halt irgendwie so random. Mal ist der Star Trek PK Day irgendwie der Riesentag, mal ist der First Contact Day der Riesentag, mal ist irgendwie der Jubiläumstag von Wrath of Khan der Riesentag. Da weiß man auch immer nie so genau. Also irgendeinen Tag suchen sie sich aus, wo sie dann irgendwie große Veranstaltungen machen. Aber ja, naja. Und diesmal war es so, damit es nicht ganz sang- und klanglos an uns vorbeigeht, gab es, ja, man vielleicht so ähnlich wie eine Podcast-Folge, kann man sagen, es gab einen Space, den Paramount Plus on Twitter-Account veranstaltet hat. Der ging on die 40 Minuten, da haben sich verschiedene, mehr oder minder im Internet bekanntere Fans über PK unterhalten. Habe ich da Neues erfahren? Nein. War die Folge unterhaltsam? Ja. Man kann den Space sich später dann nämlich jetzt auch nochmal anhören. Wer das möchte, einfach in die Shownotes und draufklicken.
Ja, und auf Twitter fand es schon so ein bisschen statt. Ich habe einige Posts gesehen, auch zum Beispiel, dass dann, natürlich noch wieder nur in Amerika, dass dann zum Beispiel ein Donutladen, California Donuts, der hat richtig süße Picard-Donuts, da mit Zuckerguss, das Hemd von ihm, also die Uniform. Und man musste halt sagen, make it so oder engage. Und hat mal einen umsonst bekommen. Das war schon irgendwie süß. War schon so ein bisschen neidisch. Hätte ich mir auch einen abgeholt. Ja.
Kommen wir zu Strange New Worlds. Da haben wir neue Folgentitel bekommen für die letzten beiden Folgen, die wir dann in den nächsten beiden Wochen besprechen werden. Die 109 wird heißen All Those Who Wander. Und die 1.10 wird heißen A Quality of Mercy. Wollen wir orakeln, worum es in diesen Folgen geht, oder sparen wir uns das?
Na gut, wir wissen ja zumindest, da kommen kurz mal Spoiler gerufen, wir wissen ja zumindest, worum es in der nächsten Episode gehen wird, zumindest grob, denn es gab ja schon die Vorschau oder den Vorschau-Trailer. Und das wird definitiv die Horror-Episode sein, von der immer alle gesprochen haben, weil sie ja vor längerem, haben wir ja darüber gesprochen, dass sie erzählt haben, sie haben versucht, verschiedene Genres auch abzuhaken in der Season. Und wir hatten Komödie, wir hatten Piratenfilm, wir hatten U-Boot-Film und das wird eben
Horrorfilm werden. Wir haben jetzt diese Woche die Fantasy-Abteilung
genau, richtig. Märchen und Fantasy, genau. Und nächste Woche wird es halt nochmal richtig Horror werden. Und man hat im Trailer halt auch schon gesehen, ja, sagen wir so, ich werde den Trailer am helllichten Tage, den Trailer, ich werde die Folge am helllichten Tage gucken. Ich bin da ja leicht zu gruseln und der Trailer war schon so, dass da auch so Blutspuren überall auf dem Boden waren und die Musik dann so, ja, also.
Wie gut, dass Juni ist und die Tage so lang sind aktuell.
Ja, genau. Akilah Coopers ist die Autorin, die die Episode, die wir heute besprechen, geschrieben hat. Und sie hat tatsächlich noch einen privaten Blog auf Tumblr, was ich irgendwie total witzig finde, weil Tumblr verbinde ich so ein bisschen mit Fangirl-Leben.
Es gibt Tumblr noch?
Ja, es gibt Tumblr noch. Die sind auch nicht zusammengebrochen, nachdem die ganzen Sexsachen alle runtergeschmissen worden sind. Aber ja, und auf jeden Fall, ich glaube aber, dieser Blog ist auch schon etwas älter. Nichtsdestotrotz hat sie da einen Blog-Eintrag veröffentlicht, auf dem sie geschrieben hat, und das fand ich irgendwie so richtig nett, wie sie eben dazu gekommen ist, diese Folge heute zu schreiben und dass das ein Traum von ihr war, weil sie wirklich ganz, ganz großer Star Trek-Fan ist und ihre Eltern eben auch so riesige Star Trek-Fans waren und sie da auch mit reingezogen haben und dass sie wirklich sich auch erinnert daran, wie sie als Familie gemeinsam vorm Fernseher gesessen haben und dann auch diskutiert haben über die verschiedenen Folgen und so weiter. Also das hat sie ganz, ganz niedlich geschrieben und dann meinte sie eben auch, dass diese Folge heute eben eine Liebeserklärung an ihre Eltern ist, dass sie zu Star Trek gebracht haben. Und sie hat auch tatsächlich die beiden Namen ihrer Eltern untergebracht in der Folge und sie damit für immer unsterblich im Star Trek Canon gemacht. Nämlich Deborah, das ist ihre Mutter. Das wissen wir ja, dass das haben wir ja mitbekommen, ganz prominent, wer Deborah genannt wurde in dieser Folge. Und dann aber auch Ridley. Das ist der Name ihres Vaters. Wir haben also hier in der Episode König Ridley und, Bewusstsein der Bra sozusagen. Und das finde ich so nett, weil ganz ehrlich, hätte ich die Chance, meine Familie, wenn ich wüsste, die sind große Star Trek Fans, irgendwie im Kennen namentlich unterzubringen, ich würde es doch auch machen.
Ja, das ist mega cool.
Ja.
Das.
Also es ist kein so langer Eintrag, den kann man durchaus in 2 Minuten runterlesen. Es war aber sehr, sehr hübsch, wie sie das alles so beschrieben hat. Und aber auch so bestimmte Werte, die ihr mitgegeben worden sind in ihrer Erziehung, die sich auch jetzt hier in der Folge widerspiegeln. Und dass ihr Vater zum Beispiel zu ihr immer auch gesagt hat, dass man immer Autor seines eigenen Lebens ist, dass man also seine Geschichten selber schreibt. Das ist ja auch ein Thema, das sich hier in dieser Folge ja ganz prominent durchzieht. Und im Zuge dessen hat sie halt erzählt, dass ihre Eltern sie auch immer super unterstützt haben. Alle Bücher, die sie immer wollte, hat sie auch immer sofort bekommen. Da gab es auch nie eine Diskussion drum. Und die haben also aktiv auch die Weichen gestellt für ihren jetzigen Beruf. Denn sie ist, wie wir sehen, unter anderem auch Drehbuchschreiberin geworden. Ja, und das fand ich irgendwie, ja, sehr, sehr herz. Ich will mal herzerweichend, das Wort gibt's ja im Deutschen so nicht, aber sehr rührend fand ich das, ja.
Ja, aber das passt doch auch zur Folge. Und ich finde es sowieso immer toll, wenn Leute, die dafür brennen und die da auch Fan sind, dann so eine Chance bekommen, da mitzuwirken. Und das merkt man auch teilweise, wenn die da so für brennen. Deswegen ist es eine schöne Backstory.
In einer der letzten Episoden hatte ich ja von meinem Ausflug auf die Republika zumindestens kurz erzählt und dass da ja auch so eine kleine AR-Wall aufgebaut war, sodass man sich das mal angucken konnte, wie das Ding so in echt funktioniert, was sie auch bei Star Trek einsetzen. Wer da mehr wissen möchte, wie sie das alles gemacht haben und was sie halt auch gelernt haben im Laufe der Zeit. Da gibt es einen sehr, sehr langen Artikel im American Cinematographer.
Also von Fachleuten für Fachleute. Das heißt, man kriegt auch wirklich mal die Leute zu hören, die man sonst nicht so zu hören bekommt. Ja. Denn
die volle Packung Nerd.
Genau. Eigentlich hören wir sonst immer nur die Schauspieler.
Wenn ihr irgendwo mal auf einer Veranstaltung die Gelegenheit habt, wo irgendwie sowas ausgestellt wird, das wird teilweise ja auf Konferenzen gemacht, guckt euch das mal an, ist beeindruckend zu sehen, wie das funktioniert. Und auf der anderen Seite sieht man halt aber auch, für das normale Auge sieht es relativ langweilig aus, weil die Farben alle so ein bisschen ausgewaschen wirken auf das normale Auge. Aber für die Kamera sieht es dann so wow aus.
Vor allen Dingen unabhängig davon, dass sich da ja auch wahnsinnig viele Chancen einfach für Geschichten und wie man die erzählen kann ergeben, ist tatsächlich Strange New Worlds die erste Serie, die von vornherein komplett um diese AR-Wall herum geschrieben wurde. Das heißt, man hat Stories auch explizit so ausgesucht, dass man sie mit der AR-Wall erzählen konnte oder vielleicht sogar auch besser erzählen konnte, als man es früher hatte. Früher gab es ja auch Stories, wo man dann gesagt hat, nee, sorry, können wir einfach nicht erzählen, weil CGI zu teuer oder nicht möglich oder nicht machbar. Und das finde ich total spannend, weil das ja eine komplett andere Herangehensweise auch bedeutet für die Art und Weise, wie Serien heute einfach auch konzipiert werden.
Ja, also wir hatten das ja erst, also früher war oft geht nicht. Weil die Technik halt einfach noch nicht so weit war. Dann ging's eine Zeit lang, sah halt aber dementsprechend aus. Grüße gehen raus an Voyager. Da sieht man teilweise so, man sieht den Bluescreen doch sehr deutlich. dann war die Technik weit genug, dass es gut aussah. Dann war es halt aber meistens halt einfach unheimlich teuer, wenn man halt in der grünen Hölle gedreht hat.
Ja.
Und jetzt hat halt die Computertechnik wieder so weit aufgeholt, dass man es jetzt halt live machen kann und
auch zu einem Preis, den man sich leisten kann.
Genau.
Es ist immer noch nicht günstig, aber ja.
Aber wenn das Ding mal steht, dann kann man es halt benutzen. Und in einer der Ready Rooms Discovery hatte Oda Tundo Osun Sanmi lange drüber genördet, wie geil das ist für ihn als Regisseur, wenn man einfach mal Shots ausprobieren kann und nicht so ein, okay, wir drehen jetzt diese eine Perspektive und für mehr haben wir kein Geld.
Genau. Ja, das ist also sehr, sehr spannend. Und was ich auch sehr spannend fand, war, obwohl man das ja weiß, wie in dem Artikel auch nochmal so ein bisschen umrissen wurde, wie auch die Lernkurve innerhalb von Star Trek gewesen ist. Denn es fing ja mit Star Trek Discovery mehr oder minder an, dass sie diese AR-Wall benutzt haben. Und da erzählen sie auch eben ein bisschen, wie steil die Lernkurve gewesen ist von Discovery jetzt hin zu Strange New Worlds zum Beispiel auch.
Und das ist ja auch alles relativ plötzlich über die Branche hereingebrochen. Also ich meine, The Mandalorian hat damit angefangen und dann so, ja. Okay, es muss jeder irgendwie haben auf einmal.
Sagen wir mal so, Star Wars ist nicht das erste, es ist nicht das erste Mal, dass Star Wars die Technik und die Art und Weise, wie gedreht wird, sprunghaft weitergebracht hat.
Ja.
Und in diesem Fall halt auch, genau.
Ja, bestes Beispiel für den ersten Star Wars Film, jetzt ja als Episode 4 bekannt. Es konnte keiner die Special Effects machen, also hat man halt die Special Effect Firma gegründet.
Richtig.
Industrial Light and Magic.
George Lucas das erfunden. Genau.
Ohne ILM wäre Star Trek nie wieder aus der Versenkung.
Ohne ILM gäbe es die Hälfte aller Filme seit, ich würde sagen 1980 mindestens mal nicht. Ja. Das ist, ja, wunderbar.
Worauf wir noch ein bisschen warten müssen, wir sind jetzt in mild Spoiler-Territory. Im Ready Room haben wir erfahren, dass es eine Klingonen-Storyline für Dr. M'Benga geben wird.
In Staffel 2 von Strange
Worlds. Da bin ich ja gespannt, welche Optik sie wählen für die Klingonen.
Ja, ich denke mal, die haben aus ihren Fehlern gelernt. Also sie können natürlich jetzt nicht von ganz weiß zu ganz braun gehen. Das wird nicht passieren. Aber wir haben ja schon die ersten Schritte zu einem gewohnteren Bild bekommen, in dem wir ja dann gesehen haben, dass die Klingonen wieder Haare hatten. Und ich fand die Erklärung eigentlich auch ganz stimmig, dass sie eben gesagt haben, gut, im Krieg werden halt die Haare abgrasiert.
Ja,
ich erinnere mich da immer nur, das ist zwar jetzt nicht das gleiche Fandom, aber ich erinnere mich da immer nur an die Geschichte von Glorfindel aus Herr der Ringe, der ja gegen den Balrog gekämpft hat und gewonnen hat und es war alles schon super, es war der epischste Kampf der epischen Kämpfe und dann hat er aber schöne lange blonde Haare gehabt, wie das Elben so haben und dann hat der Balrog ihm noch beim Runterfallen in die Gruft sozusagen, hat er ihn noch an den Haaren geschnappt. Das heißt, die Eitelkeit hat ihn dahin gerafft. Deswegen finde ich die Argumentation zu sagen, wir rasieren die Haare ab, eigentlich ziemlich gut. Es passt zu den Kriegern. Was ja die Klingonen auch sind. Aber
Und es ist ja nicht der erste Wechsel im Klingonen-Make-up, den man in Canon nachträglich erklärt hat.
Ja, deswegen
Das dauert ja auch manchmal 20 Jahre, bis so eine Erklärung oder
wir haben bis heute
Jahre.
Keine Erklärung, wir reden da nicht drüber.
Okay, bin ich einfach.
Wie über was reden wir nicht?
Das ist doch Worf, sagt das. Worf ist doch darauf angesprochen worden, was denn da los sei, wieso die denn so anders ausgesehen haben bei in der Tribble-Folge von DS9. Trial and Tribulations, oder so hieß es doch. Und dann sagt er, warum sahen die denn so anders aus? Und dann guckt er nur so ein bisschen verschnupft und sagt, da reden wir nicht drüber.
We don't discuss that without outsiders. Und die vierte Staffel Enterprise hat es dann ja erklärt, wie es dazu kam.
Ja, wobei ich weiß noch nicht, ob ich das so als Canon akzeptiere, aber okay.
Enterprise ist Canon und die Erklärung ist für ein, wir müssen irgendwie die Fuck-Ups, die wir produziert haben, irgendwie wieder aufräumen. Einer der besseren Head-Up-Prozesse.
Dann erklär noch mal kurz in drei Sätzen, was die Erklärung war. Nicht, dass die Leute, dass wir diese dumm sterben lassen.
Die Klingonen haben halt versucht, mit Augment-DNA zu experimentieren und haben halt dann irgendwie festgestellt, so, huppala, die setzt sich ja irgendwie gegen unsere Klingonen-DNA durch und dann hat sich daraus halt war es sogar ein Virus, glaube ich, entwickelt, und wenn die Leute damit infiziert waren, dann haben sie halt keine Ridges mehr auf der Stirn gehabt, sondern sahen halt aus wie Menschen. Das war die In-Canon-Erklärung.
Gut, danke.
Kommen wir zur Folge, oder?
Ja, gerne.
Gerne.
Erstmal so vorweg, was habt ihr gedacht, als ihr so die als wir das erste Mal auf der Brücke angekommen sind. Wie groß war das WTF über eurem Kopf?
Ja, Sandra.
Es war gar nicht so groß, weil ich das vorher schon, ich hatte schon ein Bild gesehen von der Kleidung. Ich hatte auch diese Kostümdesignerin. Auf euren Tipp hin bin ich ihr gefolgt.
Bernadette Croft, ja.
Genau. Und auch bei Twitter habe ich das schon gesehen. Aber trotzdem war es dann es war einfach wunderschön. Es war kein What the fuck, es war so eine, ach, ich fand es einfach so schön, auch die Kostüme, und es hat einfach so schön ineinander gegriffen, diese Fantasy- und Sci-Fi-Elemente zusammen in einem Raum. Ich fand es einfach nur toll.
Ja, ich meine, es war eine schöne, was ist hier los, Geschichte, aber auch die ganzen Kostüme und so weiter, die waren ja vorher alle schon ausgestellt in Chicago. Und da ich ja keine Angst vor Spoilern habe, zumindest meistens nicht, habe ich die ja auch alle schon gesehen. Da gab es ja auch kleine Videos, zu denen wir auch verlinkt hatten, wo die auch durch diese Kostümausstellung durchgelaufen sind. Da war nämlich das Kleid ausgestellt von Prinzessin Thalia und auch die Uniform von Sir Adya, also dem Ritter, die Ritterin, wie auch immer man sagen möchte. Das heißt, das hatte ich tatsächlich auch schon gesehen. Und lustigerweise war ja bei diesem Kleid dieses richtig ausufernde, glitzernde, wo ich auch so dachte, okay, das schreit nach einer Fantasy-Folge. Das hat mich also nicht so überrascht. Da gab es ja auch dann diesen Stoffhund, den die Puppe, diese Ausstellungspuppe noch irgendwie getragen hat, weil zu dem Kleid es ja auch dieses Hundekleidchen gibt, das dazugehört als passendes Outfit. Das heißt, das hat mich jetzt nicht so überrascht. Marcel?
Nee, ich habe das alles nicht wirklich verfolgt gehabt. Ich habe mir auch den Ready Room vorher nicht angeguckt gehabt. Ich habe es irgendwie auch geschafft, vor lauter Arbeit sämtliche Twitter-Sachen der letzten Wochen komplett umschiffen zu können. Und ich dachte mir so,
ja, dann bist du ja, dann hast du die perfekte Reaktion gehabt, oder?
Fuck.
Perfekte Reaktion. Dann hat es dich ja sehr genauso erwischt, wie eigentlich ja die Macher sich erhofft haben, dass es die Zuschauer erwischt.
Hier war es dann für What the Fuck, steht dann hier für What the Fantasy, ne?
Ja, genau.
Ja, der Titel The Elysian Kingdom ist der Titel des Märchenbuches, das Dr. Mbenga seiner Tochter vorliest. Mhm. Und Easter Egg?
Bestes Easter Egg ever. Der
ist mir
Autor.
Nicht aufgefallen in der.
Mir auch nicht. Mir ist es nicht aufgefallen, aber hallo, wozu gibt es Twitter? Bestes Easter Egg ever. Der Autor dieses Märchenbuches ist Benny Russell. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer zum Teufel ist Benny Russell? Benny Russell ist die Figur aus DS9 der Folge Far Beyond the Stars 613, in die sich Captain Sisko, ja, vielleicht, wie sagt man, rein fantasiert, wie auch immer. Na? Also das ist eine, finde ich, auch eine der besten DS9-Folgen. Also kann ich sehr empfehlen, wenn man mal so random eine Folge oder so gucken möchte, DS9, die ist auch sehr, sehr gut. Und da,
die Figur wird ja in der 7. Staffel auch nochmal wieder aufgegriffen. Kurz.
Genau, und man wusste aber nie so genau, ist das jetzt eine Vorstellung, die nur in Siskos Kopf vor sich geht, oder gab es die in der historisch wirklich? Und jetzt haben wir die Antwort, die gab es offensichtlich historisch wirklich, denn sie hat ja dieses Märchenbuch geschrieben.
Ja, sehr schön. Vor allen Dingen wurde ja schon mal auf Sisko, also auf so eine schöne DS9-Folge verwiesen in der vergangenen Episode von Strange New Worlds. Ich glaube, die 3. Folge, da war ja so ein, ich denke mal, das war schon Absicht, das In the Pale Moonlight.
Ja, das war mit
genau.
Sicherheit Absicht.
Und das habe ich erkannt sogar.
Also du meinst In the Pale Moonlight, wo dann Number One ihren Logbucheintrag am Ende gelöscht
genau.
hat, oder?
Ja. Ja, genau. Und das fand ich auch schon so toll. Und jetzt nochmal, das ist mir zwar diesmal nicht aufgefallen, aber ich finde es schön, das jetzt zu hören. Ja.
Die Folge in der 7. Staffel ist die Folge 702 Shadows and Symbols. Mhm. Im Englischen. Das ist, wo Ezri Dex und Sisko und Jake und Joseph auf Tyree den Drehkörper des Abgesandten suchen. Deutsch heißt die Episode Schatten und Symbole.
Ja, kann man auch empfehlen. Also, wie gesagt, DS9 ist ja eh meine Lieblingsserie. Ich kann eigentlich alle empfehlen.
Ja, so DS9 ist so mein Feelgood-Fernsehen. So, ach, mal ein bisschen Dominion-Krieg, um die Laune wieder zu heben.
Ja, aber die hat auch einfach eine ganze Reihe von wirklich witzigen Episoden. Ich habe ja schon erzählt, dass ich ja so eine Handvoll von Episoden habe, die ich so als Komfortfolgen gucke, wenn mal ich einen schlechten Tag gehabt habe oder so, oder mal ein bisschen eine kleine Aufheiterung brauche. Und in 99% der Fälle greife ich zu einer DS9-Folge tatsächlich.
Ja, geht mir genauso. Zum Beispiel so House of Quark. Ich kann mir die einfach nicht oft genug angucken. Die ist so toll.
Ja, die Ferengi-Folgen sind eh die besten.
Ja, auf jeden Fall.
Ah, aber das, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Easter Egg. Und ich dachte so, es war wirklich so, ich hatte das auf Twitter dann verlinkt gesehen, weil verschiedene Leute das eben, denen das aufgefallen ist. Und es war wirklich so mindblown, wirklich so. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ey, wie geil ist das denn? Ja.
Oh, worum geht's in dieser Folge? Wir bekommen eigentlich eine Story durchgehend. Wir folgen ausschließlich Dr. Mbenga durch seine Erlebnisse auf dem Schiff. Am Anfang geht halt los, Standardmärchen, Vorlese, Spaß mit seiner Tochter, die aber, also die Story zwar mag, aber das Ende von dem Buch nicht so wirklich mag. Und ja, der Doktor verspricht ja halt, ja, irgendwann kannst du deine eigenen Storys schreiben, wenn du erwachsen bist. Und ja, die Frage ist halt so, ja, was ist erwachsen?
Ja, die Frage ist, wird sie überhaupt erwachsen werden? Denn wir wissen ja, dass sie schwer krank ist und deswegen ja eigentlich im Transporter mehr oder minder lebt, wenn man es so nennen kann. Und das ist aber auch, die Zeit ist aber auch endlich. Und das hat ja auch Mbenga gesagt. Er hat gesagt, sie kann nicht für immer im Transporter bleiben. Und jetzt im Gespräch dann, das gleich auch bald, also gleich nach dieser Szene folgt, mit Number One, sagt er auch ganz eindeutig, ja, ihre Zeit läuft ab. Und es muss jetzt bald was passieren, weil sie kann halt nicht mehr länger im Transporter bleiben. Sie muss ja auch semi-regelmäßig wieder rausgeholt werden, damit da eben ihre Muster sich auch nicht abbauen. Und das bedeutet aber auch immer, wenn sie draußen ist aus dem Transporter, geht ja auch die Krankheit weiter. Und er meinte, jetzt ist ein Endpunkt in Sicht. Und der Endpunkt ist im Worst-Case-Szenario eben der Tod. Und er ist aber noch hoffnungsvoll, weil er nach einer Kur sucht und sagt, ja, und wenn du dann mal erwachsen bist, dann kannst du deine eigenen Geschichten, deine eigenen Abenteuer schreiben. Und da steht man dann so als wissender Zuschauer eben daneben und denkt sich so, ja, wenn sie überhaupt erwachsen wird. Deswegen fand ich es irgendwie besonders rührend, als er das so sagte.
Schwingt ja auch mit, auch wenn man das sich, also die Gesichter der Schauspieler anguckt, dann schwingt es ja auch mit, dieses Hintergrundwissen, dass es eben eventuell nicht dazu kommt. Ja, das ist schon sehr herzerweichend gewesen, ja.
Ja, und anschließend sehen wir dann halt, wie er versucht, halt irgendeine Art von Heilmittel zusammen zu brauen. Das wirkte auch, als er da halt mit dem Mörser unterwegs war, auch so, ja, schon sehr verzweifelt, wenn er da irgendwas zusammenmörsert im 23. Jahrhundert.
Ja, wobei, als er das so machte, habe ich mich ja daran erinnert, dass in der Folge, in der ja T'Pring und Spock ihre Katras wieder zurückgeswitcht bekommen haben, da hat er ja auch eine Paste, die er ja auch gemörsert hat, aufgetragen. Also ich glaube, der tendiert auch so ein bisschen so natürliche Produkte mit in seine fortgeschrittene medizinische Behandlung einzubinden. Deswegen fand ich das jetzt nicht ganz so überraschend. Aber ja, er wirkte grundsätzlich verzweifelt, da hast du recht, ja.
Und ja, so ein bisschen Bergier-esque mit einem Scheiße, ich komme hier nicht voran, ich arbeite hier seit Wochen ohne Schlaf durch.
Sunny, Ellbogen raus, du hast uns keine Chance, wir versuchen dich aber zu Wort kommen zu lassen.
Den Mörser haben wir auch thematisiert, mein Mann und ich gucken das zusammen und wir haben das, er hat auch gesagt, vielleicht ist es manchmal auch so, dass es mit dem Handwerkszeug von früher einfach besser geht, gerade so bei Medizin, vielleicht hat das ja irgendeinen anderen Effekt, wenn man so einen Mörser benutzt, statt irgendwelche Technologie. Kann ja tatsächlich sein, dass es nicht nur eine Vorliebe ist, sondern auch irgendeinen Grund hat. Also ist auch aufgefallen, das wirkte so aus der Zeit gefallen.
Mittelalterlich, genau. Es passte zwar zur Folge, aber es war so ein bisschen so, warum?
Ja.
Und es passiert natürlich das, was halt immer in solchen Sachen, in solchen Momenten passiert. Da werden halt Sachen zusammengemixt, die man vielleicht nicht zusammenmixen sollte. Und dann bildet sich halt irgendein giftiges oder berauschendes Gas aber er muss dann auf die Brücke, weil es medizinisches Problem gibt.
Naja, vorher schreitet ja Una noch ein. Er hat ja dann das alles irgendwie im Griff gehabt und dann kommt ja Number One vorbei und hört mal, ja, wie sieht's denn aus? Warum sind die Crewmember, die von der einen Mission zurückgekommen sind, noch nicht wieder für den Dienst freigegeben? Weil die müssen dann zur Standarduntersuchung bei ihm. Und da hat er gesagt, Mensch, ich war so vertieft in meine ganzen Experimente und so weiter. Ich habe das völlig verschwitzt. Das heißt, über das verzweifelte Finden einer Kur hat er auch einfach seine normalen Tätigkeiten vernachlässigt. Und dann sagt dann auch Number One, so sehr ich das verstehen kann, das geht nicht. Also du musst schon wenigstens deine Aufgabe ordentlich erfüllen. Da hat er sich auch entsprechend zurechtgewiesen geführt. Und gleichzeitig kommt dann aber auch, deswegen fand ich diese Szene zwischen den beiden so nett, gleichzeitig kommt sie dann aber auch und sagt, okay, gut, ich habe jetzt geschimpft, weil das muss ich einfach als erster Offizier, damit hier alles aufrechterhalten wird und alles weiter wie geölt, wie geschmiert auf dem Schiff funktioniert. Aber mach dir keinen Kopf, geh jetzt erstmal schlafen. Das bringt ja nichts, wenn du völlig fix und fertig bist und die zwei Crewmember, das ist jetzt nicht so wichtig, die kannst du morgen auch noch untersuchen und dann wieder für den Dienst bereit schreiben. Ja, es ist okay. Und dann geht er auch und legt sich eben, will sich eben hinlegen. Und das fand ich, wie gesagt, ganz nett, weil man da so richtig gesehen hat, so diese, den Führungsstil von Number One, weißt du? Also mit Zuckerbrot und Peitsche. Auf der einen Seite muss sie natürlich dafür sorgen, dass alles weiterhin reibungslos läuft. Auf der anderen Seite hat sie aber auch das menschliche Verständnis und kommt da ihren, ich sag jetzt mal, Untergebenen entgegen. Das fand ich wirklich sehr, sehr passend.
Nee, ist ja auch richtig, zumal er ja auch nicht irgendwas Unwichtiges, Freizeitmäßiges, er macht ja wirklich was, was für ihn, ich meine, es geht um seine Tochter. Wenn man da kein Verständnis aufbringen kann, dann, ja, das wäre schon sehr kaltherzig.
In der Zwischenzeit ist die restliche Crew eben, wird die restliche Crew auf der Brücke gezeigt und sie untersuchen einen, ich sag jetzt mal, ich habe ominös geschrieben, aber natürlich nur einen ganz normalen Nebel, der da halt so durch den Raum wabert. Und da sagt dann auch Captain Pike so, ach, da könnte ich mich dran gewöhnen, zu Spock. Und er so, wie, an was denn? Und der so, keine dringenden Missionen, kein Krieg, keine verstimmten diplomatischen Verhandlungen, einfach durchs Weltraum. Am Fliegen, schön den Nebel kartografieren und weiterfliegen. Also ein bisschen wirklich. Und ich dachte so, was sind das für Töne? Also offensichtlich war es Pike ein bisschen zu viel, die letzten paar Episoden.
Aber dann sagt ja auch Spock, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht, dass sie da jetzt was heraufbeschworen haben, ne?
Genau.
Ja, wie wenn man sagt,
sagt man so schön, you jinxed it. Also du hast es irgendwie, genau. Du hast das Unglück heraufbeschworen, indem du gesagt hast, es wird bestimmt nicht so. Ja, und genau das passiert ja dann auch. Sie wollen sich dann eben auf den Weg machen und es geht nicht. Also der Warp-Antrieb funktioniert nicht und der, wie heißt der andere
Impuls.
Antrieb? Impulsantrieb funktioniert auch nicht. Und es ist auch so nett, weil Ortega ist ja noch so ins Macht, wollen Sie es nochmal sagen? Und er so, hit it. Und sie drückt den Knopf und er sagt, und warum fliegen wir jetzt nicht? Und sie, also bitte, ich hab doch hit it gesagt. Und sie dann so, ich hab's auch geschlagen. Also ich hab's auch gedrückt. I hit it, but it didn't work. Und ich so, ja, sehr schön. Das war auch so ein schöner Dialog.
Das war sehr schön.
Ja. Naja, und also es scheint wohl nicht zu funktionieren. Und ja, und sie versuchen dann einiges, um das zu beheben. Und Spock aus dem Hintergrund noch so, haha, you jinxed it. Und ich dachte so, oh, hat Spock plötzlich Humor an den Tag gelegt? Naja, und dann versuchen sie eben mit Impulsantrieb dann doch weiterzufliegen und es kommt eben zu einer Erschütterung und Ortegas stürzt und ist offensichtlich verletzt, also zumindest ist sie ausgenockt und deswegen wird dann eben ein Benga auf die Brücke gerufen.
Oder um halt Quark zu, nicht Quark, Garak zu zitieren, sudden and violent encounter with the Bulkhead.
Genau. Ja. Naja, und dann kommt ein Benga eben auf die Brücke und wir haben genau diesen Moment, den du ja gesagt hast, Marcel, diesen. Was ist das, bitteschön? Es ist ja nicht so, dass plötzlich die ganze Brücke einfach anders aussieht. Das Ganze ist so ein bisschen gestaltet wie so ein, ja, wie so ein Raum in eine Burg, oder? Also es hängen Wimpel über die Brückenpaneele und.
Ja, es wirkt halt so ein bisschen wie, okay. Schulball, wir dekorieren mal die Turnhalle.
Genau, das habe ich auch gedacht. Ja. Oder so eine, ja.
Ja, oder so mit mittelalterlichem Thema so ein bisschen. Ja,
genau.
Ja, ja. Und die ganzen Figuren, beziehungsweise die ganzen Crewmember haben halt eben auch entsprechende Klamotten an und ein Banker auch. Ein Banker ist also in so einer orangebraunen Robe gekleidet, mit einer Krone auf dem Kopf und irgendwie so Ketten um den Hals. Und Pike hat dann auch irgendwie so eine Livree an, eine dunkelgrüne Livree. Mit so goldenen Knöpfen. Es ist also alles schon sehr, sehr mittelalterlich, ja, gestaltet. Ortegas hat auch so eine schwarze Uniform an, sieht so ein bisschen aus, ja, wie so ein Soldat oder so ein, wie sagt man, so ein Footman oder so. Also, ja, genau. Ja, und Mbenga ist dann auch genauso wie du. Was ist hier los? Und mein erster Gedanke war ja, okay, wir erinnern uns an die Explosion. Vielleicht hat er doch irgendwas eingeatmet, was toxisch war und halluziniert jetzt oder so.
Ja,
und das war ja Gott sei Dank auch seine erste Reaktion, weil er dachte, Moment, habe ich irgendwas doch als Nebenwirkung, was ich nicht mitgekriegt habe?
Ja, das sah ja auch so aus, als würde er was einatmen. Das habe ich auch zuerst gedacht, ja.
Jetzt sag ich mir so, den Stoff brauche ich auch.
Genau, ja. Ach, es war ganz wunderbar. Die Kostüme sind sowieso ganz, ganz großartig. Und dann laufen ihm halt mehrere Crewmember eben über den Weg und wir kriegen dann eben mit, es gibt also Mbenga, der ist wohl König Ridley. Und da geht ihn dann auch auf, nachdem er eben entsprechend angesprochen wird, dass das offensichtlich Figuren aus dem Märchenbuch sind, dass er seiner Tochter vorliest. Das heißt, der hat sofort immer die Bilder im Kopf, wenn er also erfährt, welche Charaktere das denn darstellen soll. Also er selbst ist König Ridley, Pike ist Sir Rout oder Routh, Ortegas ist Sir Adia, ein Ritter, Pike ist der, ich sag jetzt mal, ängstliche Diener vielleicht, ich weiß gar nicht, was der eigentlich
Kammerdiener,
ist.
Kammerdiener, habe ich das
so verstanden. Ach, Kammerdiener, ja. Super, Kammerdiener, danke. Genau. Dann haben wir Sir Adia, das ist der Ritter, der die Leibgarde ist vom König, das wird gespielt von Ortegas. Dann haben wir Chapel, die Lady Audrey ist und Laan, die Prinzessin Thalia spielt mit ihrem Hund zusammen. Und dann später auch noch Hammer, der den Zauberer Custer spielt. Und dann erfahren wir auch, dass es noch natürlich Feinde gibt, klar, es müssen die Guten und die Bösen geben und die Bösen sind dann eben Uhura, die Königin Neve spielt und Spock, der den bösen Zauberer Pollux spielt, der gleichzeitig der Bruder eben von Custer ist. Ja, das heißt, die Figuren, denen begegnen wir jetzt im Laufe der Folge, aber ich finde, das konnten wir schon mal hier am Anfang jetzt kurz sagen. Und wie gesagt, er begegnet jetzt am Anfang also Sir Routh, also Pike, der übrigens ganz wunderbar aussieht, die Haare so so im wirklich im Schei gescheitelt, also ist ganz ganz schrecklich. Spielt den auch so toll.
Ja, da musste ich dran denken an Terence Hill, der spielt doch mal bei, ich glaube, 4 Fäuste gegen Rio, da haben die so ein Zwillingspärchen und da hat er auch so einen warmen Scheitel, so nennt
ja, okay.
Da musste ich auch dran denken.
Ja, sehr sehr ja, schön, aber, ja.
Man hat aber an der Szene schon gesehen, die Gesichter von allen Schauspielern haben geschrien, Scheiße, haben wir gerade Spaß bei
ja,
der
total.
Arbeit.
Ja, total.
Ja, oh ja.
Das war, also ich habe ja mehrere Interviews auch gelesen, die sich just um diese Folge drehten. Und ganz ehrlich, die haben alle die Zeit ihres Lebens gehabt bei dieser Episode. Es muss so großartig gewesen sein. Es hieß dann auch in einem Interview, sie haben im Grunde 2 Tage lang nur durchgelacht die ganze Zeit. Und das war die Folge, die wohl die meisten Takes gebraucht hat, weil sie die Takes dauernd versaut haben, weil sie dauernd gelacht haben. Also irgendeiner konnte sich immer nicht beherrschen und hat dann Lachkrämpfe bekommen und dann mussten sie den Take halt nochmal machen. Das heißt, es
man,
muss
man
wirklich
sieht auch an diversen Ecken so, ja. Okay, es hat keiner gelacht, es haben nur 3 geschmunzelt, nehmen
genau,
wir.
Genau, wir nehmen den, genau, den Take nehmen wir. Also es muss wirklich sehr, sehr witzig gewesen sein, ja, sehr gute Stimmung. Was übrigens, glaube ich, auch einfach verständlich ist, natürlich A, es ist natürlich generell immer noch Druck, auch wenn die Pandemie offiziell vorbei ist, aber natürlich nicht wirklich vorbei. Und auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass sie ja einige wirklich sehr schwerwiegende Folgen hatten. Ich meine, wir hatten Momente Mori und auch jetzt die U-Boot-Episode, also beziehungsweise das ist ja Memento Mori, das war alles nicht so einfach. Also vielleicht hat es denen dann ganz gut getan, jetzt mal doch etwas Leichtherzigeres dann zu spielen.
Was halt sonst die Mirror Universe Folgen sind, wo sie halt einfach mal eine komplett andere Ecke von dem gleichen Charakter spielen können oder halt irgendwelche abstrusen Holodeck Folgen. Das ist jetzt dann halt die Folge gewesen. Und ich meine,
es ist schon sehr, sehr over the top. Die Figuren sind ja jetzt auch nicht so, als würde man sich einen Fantasy-Film angucken, sondern das Ganze ist eine Farce. Das ist auch absichtlich wie eine Farce gehalten, ja.
Ich finde es auch schön, dass es keine Spiegel-Universums-Folge ist, weil ich persönlich mag immer lieber, wenn die echten Charakter in eine andere Sache rein transportiert werden, weil das ist ja dann, wenn es der Spiegel Pike wäre es ja nicht der echte Pike. Und so macht mir das immer noch ein bisschen mehr Spaß, wie bei Holodeck-Folgen halt. Und man hat den Spaß auch wirklich gespürt. Also es war also grandios. Und auch, dass sie auch mal andere Rollen spielen konnten dann, wie schon gesagt.
Auch
das
wirklich
hat man
gegen
gemerkt.
Den Strich besetzt. Ich meine, Pike spielt halt den verräterischen Angsthasen. Das ist natürlich Pike, der Captain
gespielt.
Nicht. Ja, genau.
Ja. Ja, und sind mal so die Folgen, die man halt sonst so hatte, die halt in eine ähnliche Richtung gehen. Also TNG 717 Masks, wo diese Sonde das halbe Schiff transferiert und es ist auch herrlich herrlich absurde, herrlich absurde Folge. Und bei TNG hatten wir ein paar davon gehabt.
Ich wollte nämlich gerade sagen, in TNG hatten wir einiges. Oder auch, erinnerst du dich, TNG 522 Imaginary Friend? Das war ja auch so, dass die, dass dann quasi das Bewusstsein, ein Bewusstsein Szenarien ausgespielt hat eben. Und so, es gab ganz viele. Oder auch hier DS9, da hatten wir doch Dramatis Personae, wo dann auch die verschiedenen Crewmember eben die verschiedenen Charaktere gespielt haben. Oder was mir auch einfällt, was nicht genauso ist, weil wir hatten tatsächlich einige Episoden, die so nach dem Motto, wir treffen auf ein Bewusstsein oder auf ein Ding oder auf was Technisches oder was auch immer und dann wird das nachgespielt oder durch die Crewmember, die wir kennen, ausgespielt oder so weiter. Das gab's ja schon recht häufig. Und was mich aber auch so ein bisschen in die Richtung erinnert, das Ganze, sind die ganzen Holodeck-Folgen, die wir haben. Da gibt's ja auch Holodeck-Folgen, die einfach ähnlich funktionieren. Du bist dann einfach in einem anderen, da sind zwar die Figuren in der Regel noch die gleichen, also die, die sie eigentlich auch in der Serie sind, aber das die ganze Umgebung ist eine andere, ja. Und wir haben zum Beispiel die Sherlock-Episoden in TNG gehabt, wo du auch in so einer anderen Welt dann plötzlich bist und dann ist Data halt einfach Sherlock, ja. Und LaForge ist eben Watson und solche Dinge. Oder auch ganz, ganz prominent, habe ich ja letzte Folge schon genannt, nenne ich ja auch gerne wieder, Dr. Bashir, I Presume. Da ist es eine Holodeck-Folge, ja, aber da ist es ja so, dass die Crewmember durch einen Transporterunfall, TM, eben in die Figuren, also als Figuren in das Holodeck rein transportiert werden und dann diese Figuren sind.
Genau, das die heißt, wollte ich auch so anführen, ja.
Ja, so ähnliche Geschichten haben wir immer wieder in Star Trek, durch die Bank weg. In Enterprise gab es auch. Das sind jetzt nur so eine Handvoll, die uns eingefallen sind, als wir ja uns darüber Gedanken gemacht haben, was denn so ähnlich ist wie jetzt diese Episode. Es ist wirklich ganz, ganz klassisch Trek.
Ja, ist auch schön.
Bei DS9 gab es da noch ein paar mehr Folgen, wo die Bar von Vic Fontaine zurückerobern mussten. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge das ist, aber.
Ich weiß auch,
war das nicht Bada Bing, Bada Bang?
War das Bada Bing, Bada Bang?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht, wir gucken mal.
Wir packen euch mal in die parallel. Shownotes. Ja, es ist Bada Bing, Bada Bang, 7:15.
Ja, aber welche schöne Folge mir auch noch einfällt, ist Our Man Bashir, wo er mit Garak zusammen so ein bisschen auf James Bond macht. Die Folge ist auch.
Ja, das ist die Dr. Bashir, I Presume.
Ach, das ist die. Ich dachte, die heißt Our Man Bashir, dachte ich. Dann habe ich die verwechselt.
Ah, natürlich, die heißt Our Man Bashir auch.
Ah, okay.
Ich habe mich versprochen, du hast natürlich recht. Dr. Bashir, I Presume ist die Folge, wo sein genetischer Status enthüllt wird. Habe ich gerade verwechselt.
Ah, okay.
Ja, macht aber nichts. Die Folge meinte ich aber.
Gut, so, wo waren wir in der Story?
Ja, also im Grunde ist es so, dass Mbenga jetzt das Märchen mehr oder minder nachspielen muss. Und ich meine, worum geht es in einem Märchen?
Also, beziehungsweise er merkt erstmal, als er noch auf der Brücke ist, merkt er so, irgendwie stimmt das hier alles nicht. Das ist alles irgendwie schwachsinnig. Warte mal, ich habe doch da das Zeug Moment, ich gehe mal auf die Krankenstation, ich untersuche mich lieber mal selber. Hm. Und dann halt feststellen, so, nö, mit mir stimmt alles. Warum haben alle anderen so hohe Endorphin-Level?
Und er trifft halt dann unterwegs auch verschiedene Figuren. Also in dem Fall, er geht dann halt zur Krankenstation und dann kommt, also Sir Rouse ist dabei und Sir Adia ist dabei.
Und
der eine zum Schutz, der andere, warum auch immer.
Und
auf der Krankenstation.
Audrey, aka Christine Chapel ist halt so die. Ja,
Heilerin vielleicht.
Heilerin, Seherin.
Ja,
so, ganz schlechte Aura, ganz schlechte Aura.
Das war so großartig. Und ich dachte so, oh, okay. Ja. Und also genau,
dass
und
man
so begegnet er. Ja.
Ernsthaft bleiben kann.
Ja, und wie gesagt, haben sie ja offensichtlich nicht. Aber so begegnet er verschiedenen Figuren. Und im Grunde muss er dann mehr oder minder auch die Story dieses Märchens nachspielen. Und die Story geht eben darum, das haben wir am Anfang schon in der Anfangsszene ein bisschen erfahren, als er mit seiner Tochter darüber sprach, dass der König sich wohl entscheiden muss, eine wichtige Entscheidung am Ende treffen muss. Und jetzt erfahren wir, es geht im Grunde darum, es gibt den Mercury-Stein, den alle haben wollen, von dem man am Anfang auch denkt, dass eben König wie heißt mein Benga, warte. König Ridley hat.
Prinzessin Talia, dass sie ihn hat.
Nein, König Ridley, sie fragt doch König Ridley, ob er, sie haben ihn doch.
Also Prinzessin Thalia wird vorgeworfen, also hey, hier, rück den raus, du hast den doch. Und sie sagt also, und sie hat den ja nicht, weil hey, ich habe ihn meinem König gegeben, weil da ja, ist er sicher.
Mit Batir. Genau.
Ja, und auf jeden Fall, im Grunde dreht sich eben alles um diesen Mercury-Stein und die eine Seite will ihn, die Bösen wollen ihn haben und die Guten sollen ihn verteidigen, aber es stellt sich raus, die Guten haben ihn nicht, weil Mbenga hat ihn halt leider nicht, obwohl er denkt, er hätte ihn.
Hier ist auch wichtig zu erwähnen, dass sie auch noch speziell sagen, er hat ihn im Quartier, weil ja auch vorher das Quartier auch schon mal thematisiert wurde.
Wobei, ich glaube, am Anfang sagt er, weiß er gar nicht irgendwie, wo das ist. Weil ja, er am Ende, ja, er lügt ja einfach. Also er weiß es ja nicht.
Ja, genau.
Genau.
Können wir bitte an dieser Stelle einmal kurz über Christina Chong reden?
Bitte.
Also.
Die Prinzessin Thalia spielt, genau, mit ihrem Hund.
Ja. Ich dachte, großartig. Das mehr over the top Verarsche von britischen Royals geht halt nicht. Also es hat eigentlich nur noch der Hut auf dem Kopf gefehlt.
Na gut, es ist jetzt gar nicht so sehr britische Royals, sondern generell eben die Prinzessinnenfiguren aus dem Märchen auch. Vor allen Dingen, sie hat ja auch dieses riesige, ausladende Kleid. Und da hat sie auch erzählt in einem Interview, ich musste so lachen, dass es immer so war, also bevor sie dann so aufs Set kam, bitte alle aus dem Weg, weil das war so ausladend, dass halt dann, wenn sie durch den Gang gelaufen ist, rechts und links von ihr keiner mehr gehen oder stehen konnte. Das heißt, wenn sie dann eben eine Szene hatte, wo sie durch den Gang laufen musste, dann mussten da auch die Leute erstmal wirklich Platz machen. Damit sie da durchlaufen konnte. Ich meine, alleine das ist schon irgendwie witzig. Das ist ja.
Und ich habe kein Wort verstanden, als sie geredet hat. Ich habe die Folgen nur ohne Untertitel. Das ist also eh schon sehr schwierig. Ich muss immer hochfokussiert sein und ich musste wirklich dauernd Stopp drücken und meinen Mann fragen, was hat sie bitte gesagt? Weil sie so gesäuselt hat, ich habe wirklich nichts verstanden.
Okay. Ja, Gott sei Dank ging das bei mir eigentlich ganz gut vom Verständnis her. Aber genau, sie hat halt dann diese säuselige, hohe Stimme und dann hat sie, wie gesagt, ihren Hund die ganze Zeit auf dem Arm, was übrigens auch tatsächlich der eigene Hund von Christina Chong ist. Runa Ewok heißt der. Ganz großartig. Und da gibt's auch eine kleine Hintergrundstory zu. Ich habe sehr gelacht.
Ich sagen, der hat auch einen Instagram-Account.
Genau, weil sie erzählt hatte, während der Pandemie hat sie halt für den Hund einen Instagram-Account angelegt, was man halt so macht, wenn einem in der Pandemie langweilig ist. Und hat dann so eine kleine Geschichte erfunden, dass Runa eben Schauspielerin werden möchte. Und ihr großer Traum ist es, einmal in Star Trek mitzuspielen. Und das war der Instagram-Account. Und darum drehte sich so alles Mögliche. Und dann meinte einer von ihren Kollegen dann, wieso fragst du nicht einfach mal hier unseren Regisseur, ob die nicht irgendwie mal mitspielen kann. Und dann meinte sie so, ach ja, warum eigentlich nicht? Und dann hat sie gefragt und dann ist plötzlich natürlich ihr eigener Hund tatsächlich in einer der Episoden gelandet. Ja, schön. Und jetzt ist Runa eine sehr erfolgreiche Schauspielerin und war in Star Trek. Das ist so großartig. Ja, und eben auch mit passendem Outfit, passend zum Outfit der Prinzessin. So mit gleicher Stoff und Cape und so weiter. Es war ganz, ganz toll. Ja. Sie hatten übrigens auch kurz überlegt, erinnert ihr euch noch vielleicht, es gibt dieses ganz bekannte Foto, das jetzt auch durchs Internet kursiert ist, von The Enemy Within, eine TOS-Folge, wo ja auch, es war ein Alien, natürlich. Aber wir wissen, es war ein Hund, dem ein Einhornhorn auf die Stirn geklebt worden ist. Genau. Und Benedict Croft, die ja die Kostüme entworfen hat und eben dann auch über das Kostüm des Hundes gesprochen hat, hat gesagt, sie haben wirklich für eine heiße Millisekunde überlegt, ob sie tatsächlich jetzt Runa für diese Rolle in dieser Folge ein Einhorn aufkleben sollen. Und dann haben sie gedacht, okay, nee, das würde zu weit führen, wir lassen es lieber und machen einfach nur ein passendes Outfit zum Outfit von Prinzessin Thalia dazu, ja.
Aber es ist die Charakteranlage hat und das Kostüm hat einfach so viele Stereotypenboxen, so.
Absolut.
Check, 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 check.
Ja,
check,
ja, ja, natürlich.
Wie viel Klischee wollt ihr? Ja.
Ja. Und es war ja auch so schön, auch diese eine Szene zum Beispiel, wo dann Mbenga ja sich auf die Suche macht und um eben, den Zauberer zu retten, weil das, also, da kommen wir jetzt noch gleich dazu. Er muss dann auf eine Rettungsmission gehen und dann sagt Thalia, und wenn du erfolgreich bist, dann werde ich einen epischen Ehrensong, ein Lobeshymne auf dich singen. Oh, und dann stimmt sie da eben eine halbe Arie an und es ist einfach nur so.
Und da sagt Ortega, glaube ich, wie hoch ist bitte ihr Dopaminlevel? Ist das nicht in der Szene?
Sie hat halt auch echt keine Ahnung, was, also war das Ortegas okay. Oder war das, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, oder war es Chapel? Also einer von den Ortega. Beiden, genau.
Ja, oder Chapel,
die
ja.
Ja. Genau, die wissen ja beide nicht, was es bedeutet. Sie wissen nur, es ist irgendwas Medizinisches. Genau. Und ich dachte so, es ist so großartig. Also ja. Man muss auch wirklich mal hier den Hut ziehen. Strange New Worlds hat generell, finde ich, sehr gute Drehbücher, weil man kann durch gutes Schauspiel vieles retten, aber wenn du halt dann auch einfach noch gut geschriebene Dialoge hast oder auch Witze drin hast, die funktionieren, auch ohne, dass man weiß, wer sie spielen wird, dann ist es natürlich umso besser, ja.
Ja.
Ja, man hat auch einfach einen Cast, wo man das Gefühl hat, ja, die machen das schon seit 10 Jahren.
Ja, die sind halt, ich finde, die haben eine super Chemie zusammen und die sind auch alle sehr spielfreudig. Ich finde, das sieht man gerade auch in dieser Episode.
Ja. Oh ja. Und ich hoffe auch, dass uns das ganz viele Staffeln beschert, weil ich bin so, so begeistert von dieser Serie. Ich hoffe einfach, dass es auch locker mal 7 Staffeln geben wird über TNG oder so. Das wäre so schön.
Ich ja. Hoffe es.
Ja.
Zumindest ist ja die zweite jetzt schon mal abgedreht. Toi, toi,
toi. Wenn es jetzt schon so gut eingespielt ist in der ersten Staffel, was erwartet uns dann noch? Also das ist ja, das ist ja alles. Ja.
Also laut diversen Interviews, die ich gelesen habe, wird die zweite Staffel 1000-mal besser als die erste. Noch ich glaube besser. Dem immer nicht so wirklich, weil ich würde ich auch behaupten, wenn ich in Strange New Worlds arbeiten würde. aber es haben jetzt mehrere gesagt, es soll also besser werden. Ja.
Ich meine, wir wissen,
wir wissen, wir kriegen auf jeden Fall eine Klingonenfolge. Das klingt doch schon mal gut.
Juhu. Ja.
Genau, und warum müssen sie halt auf diese Rettungsmission gehen? Denn sie sind auf dem Weg durchs Schiff und laufen halt der gegnerischen Fraktion
Mannschaft. genau.
über den Weg, wo man halt denkt so, Redshirts, okay, jetzt gibt's gleich Tote.
Der Crimson, erstmal begegnen sie der Crimson Guard, genau, und dann später eben dem Rest, ja. Und die Crimson Guard hat wen verhaftet?
Den guten Hammer. Was ist hier los? Die sind alle durchgedreht. Die haben alle einen Schrauben locker. Was ist hier los?
Ja, und der ist natürlich aber auch hat auch coole Klamotten an, so silberbläulich. Sieht auch so ein bisschen aus wie eine Zaubererrobe, so ein bisschen. Passt auch total, finde ich, gut zu seinem Teint auch und so und den Haar- und Augenfarbe. Es ist schon sehr, sehr nett gemacht.
Und auch die Kostüme von dieser Crimson Guard, die sind ja auch toll. Exorbitant kompliziert. Was war das? Mehrere hundert Stücke perfekt zugeschnittenes Leder,
die nochmal nachbehandelt
wurden. Also guckt euch unbedingt den Ready Room zu dieser Episode an. Das Kostümdepartment ist eskaliert. Und sie erklären, wie sie eskaliert sind.
Toll, toll, toll. Und man sieht halt auch, Benedict Croft hat vorher, bevor sie jetzt für Strange New Worlds gearbeitet hat, war sie die Kostümdesignerin Assistentin, so ein langes Wort, für die Kostümdesignerin bei Star Trek Discovery, Gersha Phillips. Und ich finde, man sieht, ja, Benedict Croft hat auch einen eigenen Designstil, das stimmt schon, aber ich finde, man sieht in vielem auch ein bisschen, was sie sich bei Gersha Phillips so abgeguckt hat. Denn wenn man sich jetzt zum Beispiel die Robe von Mbenga anguckt, das ist ja diese orangene Robe und die hat ja so einen Mikroprint da drauf. Wenn man da näher rangeht an den Stoff, das wird im Ready Room auch nochmal gezeigt. Und diese Art von Mikroprint, das ist was Gersha Phillips ja für Discovery etabliert hat. Die ganzen Uniformen haben ja diese Mikroprint-Abzeichen in den Schultern und so weiter drinne, je nachdem, zu welcher Abteilung sie gehören. Ich meine, ihr erinnert euch mit dem entsprechenden Zeichen für die auf der Krankenstation arbeiten oder für die auf der Brücke arbeiten. Und dieser Mikroprint, den haben wir auch relativ häufig in Strange New Worlds und eben auch ganz prominent in der Robe von Mbenga. Und dann dachte ich, ja, liebe Bernadette Croft, du machst deine Sache zwar alleine schon großartig, aber man sieht schon, wo du dir das ein oder andere abgeguckt hast. Und ich meine, man stiehlt ja nur von den Besten. Das ist also nur schon okay.
Na, sie hat, sie ist als Co-Costume Designer gecredited bei There is a Tide und That Hope is You Part 2.
Aber sie hat die ganze Episode, also sie hat die ganze Staffel wohl im Hintergrund mitgearbeitet, ja. Ja, auf jeden Fall begegnen wir Hammer, der eben von der Garde abgeführt wird, weil er, warum? Ich weiß auch gerade, warum nicht? Er ist ein Zauberer.
War auch in der ersten Staffel von The Boys. im Kostüm.
Ja, gut.
Sie sagen, er ist Hexer, glaube ich, weil er Dinge benutzt, die sie nicht kennen. So habe ich es verstanden, dass er deswegen als Hexer.
Ah, okay, also einfach eine Vorwand, im Grunde ja eigentlich ein Vorwand, weil sie haben ja auch einen Zauberer auf ihrer Seite, genau, ja.
Ja, genau. Also, ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, ne.
Ja, und M'Benga also möchte jetzt also Hammer retten, denn der ist offensichtlich der einzige andere Crewmember, der noch ja bei Verstand ist. Alle anderen wissen nicht mehr, wer sie sind, aber Hammer weiß es noch. Und da ist das ist vielleicht sogar der Schlüssel, um zu lösen, was denn jetzt da eigentlich passiert ist. Und dann macht er sich eben auf eine Rettungsaktion, um dann Hammer eben zu befreien. Und was passiert? Sie werden auch festgenommen. So viel zu, wir kriegen das schon hin. Dann sind sie aber alle zusammen und diskutieren eben, warum, wieso, weshalb und kommen dann tatsächlich auch drauf, okay, offensichtlich gibt es hier ein Alien-Bewusstsein, das in im Nebel, den sie ja untersucht hatten, sein muss und das hat die Crew übernommen.
Hammer konnte es halt aussperren, weil er halt sein Training hatte und dann deswegen konnte er das wegblocken.
Auch, ich glaube,
und ist
genau, und soweit wir wissen, auch der mit den meisten telepathischen Fähigkeiten an Bord, genau. Ja. Spock hat zwar auch telepathische Fähigkeiten, aber Vulkanier sind ja in der Regel also Berührungstelepathen und er ist auch nur Halbvulkanier und deswegen sind seine Fähigkeiten vielleicht nicht ganz so stark und die Ena haben ja sehr viel stärkere telepathische Fähigkeiten als jetzt zum Beispiel die Vulkanier. Deswegen kann ich mir das so auch erklären, warum zum Beispiel Spock ja unter diesen unter diese Geschichte geraten ist, unter diesen Einfluss und zum Beispiel jetzt Hammer nicht.
Und sie werden dann halt im Transporterraum eingesperrt.
Mhm. Ja, aber dummerweise können sie sich nicht raustransportieren. Ja, aber sie können sich nicht raustransportieren. Aber der liebe Hammer hat ein Skalpell, glaube ich, mitgehen lassen, oder? War das nicht so?
Plasma-Schneider, Laser-Skalpell.
Ja, irgend sowas.
Für mich war es ein Schallschraubendreher.
Okay. Und damit schneidet er die, also in die Gitterstäbe, die sind nämlich tatsächlich so mit Gitterstäben und so wirklich eingesperrt, schneidet er die dann durch und ganz ehrlich, Hammer hat den besten trockenen Humor hinter dieser grumpy Fassade, die wir die ganze Zeit von ihm noch kennen, ever. Das, also der hat so einen richtig schönen trockenen Humor, denn er ist also Zauberer und dann verkauft er den anderen, außer M'Benga, der weiß das ja, dann verkauft er denen eben dieses Durchschneiden dieser Laserstäbe als Magie. Und er hat ja vorher dann auch noch so gefragt, ja, was sagt denn ein menschlicher Zauberer, bevor er zaubert? Und dann sagt M'Benga so, er sagt Abracadabra. Und dann sagt er, oh, Abracadabra, das mag ich. Und dann sagt er ja, bitte nicht hingucken. Und dann machen die ja alle ihre Augen zu. Und dann fragt ja, glaube ich, noch Ortegas ihn so, ja, aber du musst doch hingucken, wie machst du das denn dann? Und statt dann großartig anzufangen zu erklären, dass er eigentlich schon blind ist, sagt er nur, ich kann Magie. Und dann macht er Abracadabra. Zack, sind sie raus, hat er alles durchgeschnitten. Und es ist also so großartig. Ich liebe diesen Magic-Witz eben. Und dann sagt er, the magic of science. Also die Magie der Wissenschaft.
Ja,
und das ist einfach nur ganz, ganz großartig. Das macht er auch mehrfach in dieser Episode. Und da musste ich aber sofort an dieses eine Zitat denken, das kennt ihr bestimmt auch, wo es heißt, jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Das hat Arthur C. Clarke mal gesagt in seinen Clarkschen Gesetzen, das ist das dritte Clarkschen Gesetz. Und Arthur C. Clarke ist ein Sci-Fi-Autor, den wir vor allen Dingen von 2001 Odyssee im Weltraum kennen. Das hat er nämlich geschrieben.
Ja, das und, kann ich nur bestätigen, das Zitat, für mich ganz viel ist Magie.
Genau, und ich musste da sofort dran denken, weil es ja oft so ist, dass eben, ja, wenn man eben technologisch noch nicht so weit fortgeschritten ist, ist alles, was irgendwie dann erklärbar ist, eigentlich ja, Magie. Und in diesem Fall dann die Magie der Wissenschaft. Ja, sehr, sehr schön.
Genau, nachdem sie dann halt da rauskommen, suchen sie weiter.
Ja, dann treffen sie ihn auf die Garde und haben dann einen epischen Showdown-Kampf. Also Sir Adja stellt sich alleine gegen die gesamte Truppe und kämpft auch wirklich ganz gut. Übrigens auch sehr schön, Sir Adjas Schwert hat einen Namen. War das, glaube ich, Star... B Laser oder so. Ich müsste nochmal nachgucken. Aber du weißt ja, jedes gute Schwert, jedes epische Schwert hat einen Namen. Auf jeden Fall, Sir Arthur kämpft dann also und kämpft auch nicht schlecht, aber gerät dann tatsächlich doch ein bisschen ins Schwitzen. Und plötzlich kommen von hinten Pfeile angeflogen und es naht zur Rettung Una, aka Semira, die Jägerin.
Aber war das überhaupt, das ganz kurz nochmal, war das nicht die Szene, wo sie sich ein Schwert schnappt erst? Weil sie war doch
sie hat kein Schwert, also ihr eigenes Schwert hat einen Namen, aber sie hat kein Schwert, genau. Und dann sagt sie, dann will sie ja gegen sie antreten, gegen die Grimsengard, und dann sagt ja der eine Wächter so, aber du hast doch gar kein Schwert. Und dann geht sie auf ihn zu, knockt ihn aus, schnappt sich das Schwert und sagt, jetzt habe ich ein Schwert.
Genau.
Genau. Ja, ja, stimmt. Und dann, also ganz, ganz schön.
Genau, und dann, das ist dann halt der Moment, also die beiden haben, sind es Schwestern? Ist es eine Beziehung?
Nein, das sind Liebhaberinnen.
Liebhaberinnen, okay.
Ja. Ja,
also eigentlich, es wird nicht gesagt. Es wird nicht explizit gesagt, aber die machen schon so Kommentare, aus denen man lesen kann, dass die beiden wohl zumindest mal was miteinander hatten.
Und da fällt ja auch auf, dass die Geschichte anders ist als im Buch.
Richtig,
weil er
genau.
sagt ja dann, ihr dürftet euch nicht kennen. Und da sagen die, doch, wir kennen uns eigentlich ziemlich gut. So ziemlich gut, ne?
Genau, und dann kommt nämlich ziemlich, ziemlich gut. Ja. So, weißt du, einmal zu blinzeln.
Dafür war ich dann zu müde, um die Implikation davon zu.
Ja. Und aber was ich ganz schön finde hier, also da sind zwei Sachen kommen da eben raus, wie du gesagt hast, Sandra. Zum einen geht da Mbenga auf, Moment mal, eigentlich dürfen sich diese beiden Figuren nicht kennen, weil im Märchenbuch kennen sie sich nicht. Und der einzige, von dem ich weiß, dass er immer wollte, dass diesen beiden Figuren sich zusammentun und gemeinsam gegen eben das Böse kämpfen, das war Rukia, also seine Tochter, die er immer gesagt hat, ich finde blöd, wie die Geschichte weitergeht, ich finde, die sollte so und so weitergehen, ja. Wo er sie ja noch tröstet und vertröstet und sagt, ja, wenn du erwachsen bist, kannst du deine eigene Geschichten schreiben. Das war ja eigentlich so der ganze Anlass, warum die darüber überhaupt geredet haben. Und was ich hier aber nett fand, war, im Buch ist ja Sir Arthur ein Mann und die Beziehung zur Jägerin wäre ja dann quasi eine straighte Beziehung gewesen. Und hier ist es ja dann aber so, dadurch, dass Sir Arthur ja von einer Frau gespielt wird, hast du ja eine lesbische Beziehung. Und das wird natürlich überhaupt nicht zum Thema gemacht, weil es ist ja auch kein Thema hier, hat auch nichts mit der Story an sich oder so zu tun, fand ich aber trotzdem einfach nett, dass es einfach so erzählt wurde. Und ich glaube, das ist schon auch für viele Leute dann wichtig und zu sagen, ach guck hier, es wird zwar nicht explizit gesagt, aber wir haben eigentlich ein lesbisches Pärchen hier.
Ja, fand ich auch sehr schön. Und hier war auch, für mich war das der komplett auflösende Moment. Für mich war dann auch schon klar, was mit dem Mercury Stone auf sich hat und wie der Rest verlaufen wird.
Ja,
aber das ist ja auch natürlich keine sehr tiefgründige Story. Das war ja nur eine Drüberlege-Story für den Rest, aber es war dann halt ziemlich klar ab dem Moment.
Ja, ja, ja. Also Mbenga, wie gesagt, gehen einige Lichter auf. Zum einen, dass eben die Geschichte anders ist und das bedeutet, dass wahrscheinlich dieses Bewusstsein, das ja laut Hammer wahrscheinlich die Gehirnströme eben von Mbenga liest und daraus dann eben dieses ganze Fantasy-Szenario gebaut hat, dass es gar nicht Mbenga ist, auf dessen Gehirnströme das Bewusstsein Zugriff hat, sondern seine Tochter. Und dann geht ihm auch auf, aha, und seine Tochter ist wahrscheinlich dann hier auch der Mercury Stone. Ja, und das wird natürlich dann schwierig, denn alle wollen ja den Mercury Stone haben.
Aber deswegen hatte ich vorhin aufs Quartier hingewiesen, weil er sagt zur Tochter ganz am Anfang, ich zeig dir dann auch mein Quartier. Und dann sagen die, ja, aber sie haben doch den Stein in ihrem Quartier. Und da war mir auch schon klar, dass es die Tochter wahrscheinlich ist.
Nein, aber das wird, glaube ich, so nicht gesagt. Es wird nur gesagt, hast du den Stein? Und er sagt nein. Und dann später, wenn gefragt wird, fragt ja Hammer, wo kann denn deine Tochter sein? Und dann fällt ihm diese Unterhaltung im Quartier ein. Aber ich glaube, vom Quartier sagt er vorher nichts.
Bin mir nicht mehr sicher, ob es vorher nochmal, weil ich meine, irgendwer sagt, der Stein ist doch beim König im Quartier. Aber da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Zumindest war das die Szene, wo es mir klar wurde, als ihm das auch klar wurde. Ne?
Naja, und auf jeden Fall machen sie sich jetzt eben auf zu seinem Quartier. Also erstmal suchen sie im Transporter nach Rukia und stellen dann fest, sie ist nicht mehr im Transporter. Sie ist rausgebeamt worden. Und der nächste Schritt ist dann eben, ja, okay, er geht zu seinem Quartier, vermutet, dass sie da sein wird, weil sie konnte ja den Transporter immer nur für ein paar Minuten verlassen und dann durfte sie nie die Krankenstation verlassen und sie wollte halt immer das Quartier von ihrem Papa sehen. Und deswegen vermutet er, dass sie da sein wird. Und dann kommt es aber natürlich, bevor sie zum Quartier kommen, also vor der Tür des Quartiers, kommt es natürlich zu einem zweiten epischen Showdown. Denn da tauchen dann Königin Nivu und ihre Truppen auf. Und da haben wir wieder diese eine Szene mit Science is Magic, wo dann Hammer sich wieder als großer Zauberer inszeniert und sie dann wegbeamt in Cargo Bay 12 rein.
Das ist so toll. Da sagt, glaube ich, Ortega, ich liebe diese Science.
Genau, richtig.
Ja, das ist so
und,
toll.
Das ist wirklich schön. Wir hatten übrigens ja auch, haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber Spock war ja auch ein Zauberer, war ja die böse Variante, also der böse Bruder von
Pollux.
Und ja, naja, also war aber nicht ganz so erfolgreich mit seinen Zaubereien wie Hammer. Und dann machen die beiden sich eben ins Quartier auf und da ist Rukia dann auch, da sitzt sie auch und dann kriegen wir einige Dinge erklärt. Also zum einen hat sie wohl die ganze Zeit beobachtet, wie was da alles abgegangen ist und hat eben geschaut, wie die Crew miteinander gespielt hat und lobt dann ihren Vater auch noch und finde ich so niedlich, wie sie sagt, good job, Dad.
Weißt du, so, süß,
hast du ja gut gemacht. Das war so, so niedlich. Und spricht dann aber auch eben davon, dass ihr Freund, also und damit meint sie eben dieses Bewusstsein aus dem Nebel, ihr den Wunsch erfüllt hat eben, dass sie so lange spielen darf, wie sie möchte. Und weil dann nämlich M'Benga sagt, ja, aber jetzt müssen wir Schluss machen mit dem Spielen, ja. Naja, und dann schafft es M'Benga mit der Hilfe von Hammer, mit diesem Bewusstsein eben zu sprechen. Das Bewusstsein verbindet sich dann telepathisch mit Hammer und dann wird eben klar, was eigentlich passiert ist. Und zwar dieses Bewusstsein im Nebel, das ist die Theorie zumindest von Hammer, ist spontan entstanden. Das nennt man Boltzmann-Gehirn und das ist etwas, das habe ich extra nachgegoogelt, was es tatsächlich gibt. Vereinfacht gesagt ist die Theorie, also dass spontan sich Bewusstsein bilden kann, wie jetzt es in diesem Nebel passiert ist. Und ich fand das Bild ganz schön, dass sie da zur Erklärung genommen haben. Und zwar, wenn du eine große Kekspackung hast, ja, und da sind verschiedene Stücke von Keksen einfach drinne und du schüttelst die ganze Zeit, dann muss ja irgendwann mal, wenn du die lange genug schüttelst, sich die Teile darin so zusammensetzen, dass sie eine ganz spezifische Form haben. Und genauso ist dann die Entstehung dieses Bewusstseins. Also irgendwann im Universum entstehen Dinge und trennen sich wieder und so weiter. Und irgendwann, wenn das lang genug passiert, dann wird irgendwann mal vielleicht spontan eine Form entstehen, die eben einem Bewusstsein entspricht. Und so können sich eben spontan Bewusstseine bilden. Und so ein Bewusstsein ist es eben, was wir hier in diesem Nebel haben.
Ja, und das hat dann eben gespürt, dass sie da einsam und gefangen ist in der Wahrnehmung.
Das ist die
Wahrnehmung
ihre, des genau, ihre genau. Wahrnehmung, richtig, genau. Ja, gefangen im Transporter ist natürlich auch nicht schön und vor allen Dingen genauso einsam, wie das Bewusstsein sich selbst wohl auch fühlt. Und diese ganze Geschichte, die wir jetzt hier gesehen haben, dieses Fantasy-Epos, das uns da vorgeführt wurde, das war eben ein Geschenk für Rukia, damit sie ihre Kindheit ausleben kann und spielen kann und Spaß haben kann und Zugehörigkeit fühlen kann und Freundschaft und so weiter. Und M'Benga, finde ich, macht keinen so wahnsinnig guten Job, dann dem Bewusstsein zu erklären, warum er Rukia eigentlich im Transporter gehabt hat. Er sagt dann, ja, ich will sie schützen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diesem Bewusstsein so dieses Konzept von jemanden schützen, weil man ihn liebt, nicht so richtig klar ist.
Glaube ich auch nicht, sonst würde sie ja auch nicht die komplette Crew quasi unterwerfen, um eine Person glücklich zu machen, dann wäre es ja, ist ja wieder nicht ausgeglichen.
Ja, also sie sieht halt nur, genau, sie sieht halt einfach nur dieses, das Kind ist da gefangen und ja, das Problem ist, dieses Bewusstsein sagt, es hätte gespürt, dass Rukia einsam ist und ich glaube, das ist auch wirklich so und da hast du natürlich als Vater auch instant ein schlechtes Gewissen, aber du machst es ja auch, damit du dein Kind am Ende ja schützen kannst gleichzeitig. Es ist also schwierig, man muss da abwägen, sozusagen ein kleines Übel gegen ein großes Übel, ja. Naja, und jetzt steht M'Benga eben vor mehreren Möglichkeiten, wie er sich entscheiden kann. Entweder er lässt alles so weiterlaufen wie bisher, das würde aber bedeuten, dass Rukia, die hat er nämlich gescannt, die ist gesund, dass Rukia zwar weiterhin gesund bleibt, aber die Crew der Enterprise für immer eben willenlos in diesen Märchencharakteren gefangen ist. Die zweite Alternative wäre, alles geht zurück zum Alten, aber, das hat das Bewusstsein gesagt, Rukia würde dann wieder krank sein und dann wahrscheinlich in letzter Konsequenz auch sterben, weil wir haben ja mitbekommen, die Zeit im Transporter ist endlich. Oder die dritte Alternative wäre, dass das Bewusstsein eben Rukia heilen kann, aber sie dafür ihren kranken Körper verlassen müsste und ihr Bewusstsein mit in den Nebel reinkommt. Und da sozusagen die beiden Bewusstseine sich im Nebel gegenseitig ja Gesellschaft leisten. Und das würde aber in letzter Konsequenz bedeuten, dass sie eben ihren Vater verlassen müsste.
Da habe ich mich gefragt, ob es keine vierte Möglichkeit gibt. Weil wenn ich mir vorstelle, dass es mein Sohn wäre, ich hätte sofort gefragt, ob ich nicht auch mit in den Nebel kann.
Ja, aber die Frage ist natürlich, willst du das wirklich?
Wenn ich sonst mein Kind verliere, also aus meiner Sicht, ja, ich glaube, bevor ich mein Kind verliere, würde ich das machen. Andere, ich habe mich aber auch gefragt, man hat sich natürlich ein Leben aufgebaut, man ist in der Starfleet, der hat ja auch, ja, das ist sehr schwierig, aber mein Kind zu verlassen, ach, ja. Weiß ich nicht, sehr schwer, ja.
Ich finde, das ist natürlich, aber es ist genau auch die Situation, die wir ja im Märchenbuch haben. Im Märchenbuch explizit sagt ja Mbenga am Anfang, wird der König vor eine Entscheidung gestellt und wir erfahren dann auch vor welche, nämlich er hat dann diesen Mercury Stone, der sein Leben als lebenswert macht, aber entdeckt dann, dass dieser Mercury Stone ein Bewusstsein hat, eine Seele hat. Das ist die Geschichte, die im Märchenbuch erzählt wird.
Das hatte ich gar nicht verstanden, ja.
Ah, okay, gut, das hat er erzählt. Das ist die Geschichte, die im Märchenbuch erzählt wird, dann muss er am Ende sich eben entscheiden. Und ja, und das ist natürlich, das ist im Grunde das, was wir hier auch haben, denn wenn Rakia eben der Mercury Stone ist, dann ist es das, was ihm ja auch das Leben lebenswert macht, aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, was würdest du machen, was opferst du, damit dein Kind eben ein gutes Leben hat und eigentlich ja alles.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das ist dann eben auch das, was passiert. Also Mbenga entscheidet sich dann eben für die dritte Option und lässt seine Tochter ja schweren Herzens gehen. Und diese ganze Szene, wie das gespielt ist, das ist so rührend und herzzerreißend. Und du sitzt da nur und sagst so, oh mein Gott, das ist einfach so traurig auch. Und weil Rakia sagt ja dann auch noch, Papa, wenn du möchtest, dass ich zurückgehe in den Transporter, dann mache ich das auch, ja.
Ja, oh Gott, und das ist so, ja.
Das wäre ihm auch, glaube ich, am liebsten gewesen, aber er weiß ja, die letzte Konsequenz ist dann vielleicht, sie stirbt, weil wer weiß, ob er nochmal überhaupt jemals eine Kur findet oder wann oder ja, also ganz.
Ja, das wäre definitiv egoistisch gewesen, wenn er da verlangt hätte, dass er wieder in den Transporter geht. Die Möglichkeit ist jedenfalls die schlechteste gewesen, meiner Meinung nach.
Ja, dann verabschiedet er sich ja auch von ihr und ach, traurig, alles sehr, sehr traurig. Aber was ich ein bisschen auch noch nett fand, war, Rakia löst sich ja dann, also die wird ja dann so von einer so einer leuchtenden goldenen Wolke umhüllt und dann löst sie sich ja mehr oder minder auch in dieser goldenen Wolke auf. Und ich fand das irgendwie so nett gemacht, weil dann lacht sie und sagt, ach, Papa, es kitzelt. Und das fand ich irgendwie noch so nett, weil du ja irgendwie, ja. Es gibt ja nichts Schlimmeres als diese Vorstellung, dass jetzt die Schmerzen haben könnte oder dieser Körper dann sich auflöst oder so. Und das
ich meine, wir müssen uns nur an die erste Staffel, ich glaube, es war erste Staffel Lower Decks erinnern. Die Session von dem einen, der so, ah, oh, das tut so weh und warum sehe ich Koalas und
richtig, genau. Ja, deswegen, das fand ich dann irgendwie noch so nett, dass sie lachte und sagte, es kitzelt. Naja, und dann ist sie in dieser goldenen Wolke mit ihrem Bewusstsein eben in diesen Nebel rein, raus aus dem Schiff und Mbenga sitzt da und ist wirklich zutiefst erschüttert und betrübt und traurig. Und dann bekommen wir eine Szene. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob ich das jetzt gut oder schlecht fand, dass wir sie kriegen, aber wir bekommen dann sofort eine kleine Versöhnungsszene, denn diese Lichtwolke kommt auch sofort wieder zurück rein und es materialisiert sich eine erwachsene Rakia, die ihrem Vater dann eben sagt, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat und dass sie glücklich ist und dass sie jetzt eben ihre eigenen Abenteuer und ihre eigenen Geschichten schreibt und dass sie eben, dass also für ihn nur einige Momente vergangen sind, aber für sie Jahrzehnte. Und dass sie ganz viele Abenteuer erlebt hatten, das ganz großartig ist.
Ja, es kam sehr schnell, aber ich fand die Szene gut, auch sehr versöhnlich und fand es auch wichtig irgendwie damit, für Mbenga super wichtig. Aber es war
damit
so sehr
ein
schnell.
Abschluss ist, ja.
Genau, weil
ja.
Meine Gefühle haben sich gerade so, und dann wird sie quasi wieder da. Also,
ja. Was aber auch noch sehr, sehr schön ist, dass er dann eben, also sie spricht dann eben auch von diesem Nebelbewusstsein und spricht aber von Deborah. Und dann schießen ihm schon so Tränen in die Augen. Ja. Und ich so, mein Gott, wenn er jetzt weint, dann weine ich auch gleich. Weißt
genau.
Du? Und dann meinte er so, du hast sie so genannt wie deine Mutter. Und ich so, oh, mein Herz. Ja, man weiß nicht so richtig, was mit der Mutter passiert ist, aber wir vermuten alle, dass sie tot ist, weil sie ist auf jeden Fall nicht mehr im Leben von Mbenga und seiner Tochter da. Also ich vermute, sie ist verstorben.
Das wird ja vermutlich nochmal irgendwann thematisiert.
Ich denke auch, ja. Und die Tatsache aber, dass eben Rakia das Nebelbewusstsein eben nach ihrer verstorbenen Mutter benannt hat, finde ich, sagt auch einfach ganz viel darüber aus, was sie, also in wie sie die Jahrzehnte verbracht hat. Also da ist ja offensichtlich jemand in ihrem Leben, der an Mutters Statt steht und der sich um sie kümmert und sie liebt, sonst hätte sie sie ja nie Deborah genannt, weißt du, was ich meine? Und das wäre für mich als Vater auch irgendwie beruhigend. Dass ich das Gefühl habe, da ist eine Entität, Persönlichkeit, Bewusstsein, was auch immer, im Leben meiner Tochter und die ist nicht alleine.
Ja,
das war also, es war alles sehr, sehr versöhnlich.
Ja, aber es war auch wirklich so, ach, das war schon sehr emotional alles. Ich musste da auch an mich halten. Oh,
Aber ich habe es mehrfach gehört hinterher, dass ganz viele Fans gesagt haben, und zwar Fans, die Eltern waren auch. Ich meine, du bist ja auch bist ja auch Elternteil, die dann eben gesagt haben, das war für sie irgendwie nochmal besonders rührend und ging ihnen besonders nahe, weil sie eben natürlich auch dann an ihre eigenen Kinder gedacht haben und so. Ja.
Ja, es ging mir genauso. Gut,
das erklärt vielleicht, warum es mir überhaupt nicht nahe ging.
Ich habe auch keine Kinder. Du bist halt ein eiskalter Stein, Marcel.
Nein, ich muss dazu sagen, bevor ich ein Kind hatte, hätte ich auch gedacht, naja. Also da war ich wirklich, aber jetzt, das hat sich bei mir wirklich krass gewandelt, seit ich ein eigenes Kind habe und diese neue Gefühlswelt entdeckt habe. Da kann ich solche Szenen, gehen mir einfach viel mehr unter die Haut und man denkt halt sofort an sein eigenes Kind, das kann man gar nicht abstellen. Und
Ja, ich fand halt, also wenn wir das jetzt zum Beispiel vergleichen, ich musste natürlich sofort an Wesley denken und den Reisenden, denn wir haben im Grunde die gleiche Situation. Wir haben einen Elternteil, das sein Kind gehen lässt ins Unbekannte mit der potenziellen mit dem potenziellen Ende, dass sie nie mehr voneinander hören werden. Ich meine, jetzt Rukia sagt ja zu ihrem Vater, wir werden uns wieder begegnen. Da bin ich mir sicher und es wird vielleicht auch irgendwann passieren. Aber genauso war es ja auch, als Wesley sich dann von seiner Mutter verabschiedet hat und man weiß nicht, ob er sie jemals wiedergesehen hat. Ja, und,
also wir wissen es ja schon. Also ich meine, auf der Hochzeit von Will und Diana in Nemesis war er.
Okay, gut, ja, das hatte ich vergessen.
Speaking Role,
das hatte ich vergessen, dass er
da ganz links, wenn man
ja, da saß er am Tisch, richtig.
Genau, wenn
ja.
man die Kinofassung gesehen hat, also auch im Kino-Seitenverhältnis, dann hat man ihn gesehen. In 16:9 war er abgeschnitten.
Ja, das hatte ich vergessen, dass er da am Tisch saß, hast du recht. Aber nichtsdestotrotz, als er sich damals verabschiedet hat, wusste man es noch nicht so richtig. Das war in Folge 27, Journey's End, wo er dann gegangen ist. Und ja, also es ist nicht das erste Mal, dass wir so eine ähnliche Situation erleben.
Man hätte ihn auch aus Nemesis einfach rauslassen sollen.
Für mich ergab das auch keinen Sinn. Aber ich habe auch die Version, wo er an diesem Tisch saß, habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur später Bilder gesehen, also Screencaps. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht besser gefunden hätte, wenn nach der Szene, nachdem sie da in der Leuchtewolke aus dem Schiff raus ist, wenn dann nichts mehr gekommen wäre. Natürlich ist die Szene, dass sie dann zurückkommt und ihrem Vater nochmal versichert, dass er das Richtige getan hat, schön, weil es uns als Zuschauer einfach einen netten Abschluss gibt und einfach auch Mbenga einen Abschluss für diese ganze Geschichte mit seiner Tochter gibt.
Aber das
ich hätte andersrum, glaube ich, besser gefunden.
Es hätte auch ein bisschen später kommen können, wenn dann erstmal alle so, okay, was ist eigentlich die letzten 5 Stunden hier passiert und nur Mbenga kann sich an alles erinnern. Und dann kommt es auch noch zu diesem so ein bisschen seltsam Gespräch mit Una?
Ich finde es eigentlich nicht seltsam, denn also es ist ja dann so, es geht alles wieder zurück zum Alten und keiner kann sich an die letzten 5 Stunden erinnern, außer eben Mbenga. Und dann kommt aber Una ja zu ihm eben auf die medizinische Station. Und das fand ich insofern nicht erstaunlich, weil das Letzte, an das sich Una erinnert, ist, dass sie Mbenga zurechtgewiesen hat und ihm aber gesagt hat, er soll doch bitte mal jetzt eine Runde schlafen und sich erholen, dass er wieder so ein bisschen sein Stresslevel in den Griff kriegt. Und jetzt geht sie am nächsten Tag zu ihm, so habe ich das zumindest verstanden, um einfach mal zu gucken, wie geht's ihm. Ja, weil sie hat ihn ja vorher am Abend eben sie hat ja gesehen, es ging ihm nicht gut. Und jetzt will sie eben gucken am nächsten Tag, wie geht's ihm jetzt?
Okay, also ich sollte die Folge definitiv noch
aber mal sie wusste doch aber schon, dass 5 Stunden fehlen. Also die wusste schon, als sie
ja,
reinkam.
Ja, das schon, aber ich glaube, unabhängig von diesen 5 Stunden, ich glaube, das ist was, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du auf der Enterprise dienst, dann ist das, gehört das ja zum Alltag.
Also ach,
hier
nur
fehlen
Stunden,
mal 5
okay.
Stunden, da fehlen mal 8 Stunden. Es kann ja offensichtlich keiner beantworten, was in den 5 Stunden passiert ist. Und ich glaube, sie rechnet auch nicht damit, dass Mbenga das weiß. Sondern eigentlich ist sie gekommen, um eben mal zu gucken, wie es ihm geht, nachdem es ihm ja am Vorabend so schlecht gegangen ist. Und dann kommt eben das Gespräch natürlich automatisch auf Rukia, weil das war ja der Grund, warum er am Vorabend sich ja so gestresst hat. Und von Rukia kommen wir dann eben auf diese 5 fehlenden Stunden. Und dann hat sie so viel Intuition auch, dass sie dann sagt, oh, Moment, deine Reaktion ist ein bisschen komisch. Du weißt, was in diesen 5 Stunden passiert ist. Und dann sagt er dann, und dann beginnt er ja auch, das finde ich ist auch so ein schöner ja. Schluss, weil das ja eigentlich an den Anfang gehört. Er sagt, es beginnt, wie jede gute Geschichte beginnt, es war einmal. Ich meine, der das klassische Märchenanfang.
Das
ja?
hat mich erinnert, ein bisschen kennt ihr von Walter Mörs, Stadt der träumenden Bücher, da fängt ja auch, da wird das ja auch thematisiert, dass die Geschichte eigentlich am Ende erst anfängt. Und da musste ich auch dran denken, bei dem Satz. Schön.
Ja, ja. Also das fand ich ganz, ganz, das fand ich einfach einen netten Abschluss auch noch. Ich habe mich nur ehrlich gesagt gefragt, warum Benga niemandem erzählt hat, was passiert ist. Weil ich hätte es jetzt doch zumindest der Führungscrew erzählt. Also Pike und Number One hätte ich zumindest debrieft. Die anderen weiß ich jetzt nicht, aber...
Also ich glaube, er hat gerade seine Tochter, auch wenn es ihr gut geht und sie nicht allein ist, hat er sie verloren. Ich denke, er hätte vielleicht nach einer gewissen Recover-Time, hätte er es vielleicht auch noch gemacht. Aber das muss man erstmal verdauen. Deswegen finde ich auch, ihr habt recht, ich hätte mir diesen Moment, wo sie nochmal erscheint, ein bisschen später gewünscht. Hm. Weil so, man konnte das so gar nicht sacken lassen. Sie war schnapp wieder da. Es war trotzdem schön, so ein bisschen später wäre vielleicht, hätte vielleicht noch besser gepasst, ja.
Mhm, ja, also es wäre, glaube ich, ganz gut gewesen, wenn er so gesehen hätte, also so wie jetzt, Benga fängt halt an, die Geschichte vorzulesen und dann blendet es halt aus und man sieht dann irgendwie, wie er ein paar Stunden später dann zurück ins Quartier kommt und wenn sie denn da gesessen hätte, so, das wäre, glaube ich, die bessere Sache gewesen.
Was ich mich frage, warum wusste Hammer nichts davon? Der hätte das doch wissen müssen oder wurde das gar nicht erwähnt, ob er es
wusste. Der ist doch aufgewacht und hat gesagt, der
stimmt,
hat riesen Kopfschmerzen und kann sich dann fragt er, Moment, bin ich hier, Doktor, bin ich in Ihrem Quartier? Und dann sagt er so, erinnern Sie sich an nichts mehr? Und der so, nein. Das Letzte, an was ich mich erinnere, ist, dass wir diesen Nebel kartografiert haben.
Er hat sie ja reingelassen, die Entität, in sich selber, vielleicht deswegen. Ja.
Ich gehe davon aus, weil er hatte ja auch gesagt schon, bevor er diese Identität bei sich nochmal ins Gehirn gelassen hat, hat ja Mbenga zu ihm gesagt, please. Ich dachte, du hast gesagt, wenn du dich nochmal mit der Identität, mit dem Bewusstsein verbindest, dann stirbst du. Und dann hat er gesagt, naja, ich hoffe mal, das ist auch so, ich hoffe halt einfach mal, dass die Entität zaghaft sein wird und wenn sie weiß, dass wir positiv miteinander reden möchten, dass sie dann eben nicht mich zerstört. Und ich dachte so, okay, dein Vertrauen in Gottes Ohr, genau. Ja, da hat sich übrigens auch das erste Mal, als sie dann in ihn so reingefahren ist, haben sich auch das erste Mal seine Fühler bewegt.
Ja.
Die haben sich ja vorher auch nie bewegt. Ach übrigens, wir haben hier auch noch, apropos Kleinigkeiten noch am Schluss, wir haben auch noch seinen Vornamen jetzt erfahren, weil Una sagt ja dann in diesem Endgespräch noch zu ihm, Joseph, das ist also sein Vorname. Und erinnert ihr euch noch an dieses ganze Namensdesaster auf der Con in Chicago, wo ja die Plakate gedruckt worden waren mit dem Vornamen von Mbenga und mit dem Vornamen von Spock und die dann überall ausgehängt waren und dann alle meinten, oh mein Gott, das ist Spocks Vorname, oh mein Gott, das ist Mbengas Vorname. Und sich dann aber herausstellte, nee, ist es doch nicht. Und dann die ganzen Plakate über Nacht abgehängt wurden und dann neue Plakate gedruckt wurden und am nächsten Tag wieder aufgehängt wurden.
Das ist an mir vorbeigezogen, habe ich nicht.
Ja, das war ein Riesending und jetzt haben wir eben erfahren,
das ist in den ganzen anderen Aufregungen, die wir seitdem hatten mit kriegen wir jetzt was zu sehen, kriegen wir jetzt nichts zu sehen, komplett untergegangen.
Ja, und seitdem fragt man sich aber dann jetzt, wie ist denn jetzt wirklich der Vorname von Mbenga? Und im Beta-Kennen, also in den ganzen Büchern, die es gibt, wo er mitspielt, da war der Vorname immer Jabilo. Und das war auch das, was eben auf dem Poster drauf gedruckt war. Und das war es aber nicht, sondern sie nennen ihn jetzt offiziell eben Joseph. Ich hätte ehrlich gesagt Jabilo schöner gefunden, weil ich finde, dass vom Vornamen irgendwie besser zu Mbenga passt. Das klingt irgendwie afrikanischer, finde ich. Obwohl ich keine Ahnung habe, ehrlich gesagt, ob Jabilo ein afrikanischer Name ist.
Also ich mag Joseph, aber Jabilo klingt auch toll. Ich hätte beide gut gefunden. Ja, bin ich jetzt leidenschaftslos.
Genau, aber haben wir jetzt eben hier erfahren auch noch. Und dann habe ich aber noch also ein, zwei Fragen. Und zwar, gut, wir haben hier eigentlich, ich sag jetzt mal, eine witzige Folge. Es ist eine Farce, es ist ein Märchen-Fantasy, es ist auch ein bisschen, es ist auch Komödie und so weiter. Es plätschert so leicht dahin. Es ist nichts, wo man sich, finde ich, enorm konzentrieren muss auf die Handlung oder so. Man kann es so nebenbei einfach mal runtergucken.
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Jabilo ist ein männlicher Name afrikanischer Herkunft, der Medizinmann.
Ja, wunderbar, sehr gut. Dann passt dann ist wahrscheinlich auch der Autor, der dann ihn so genannt hat, hat ihn absichtlich so genannt, ja. Mhm. Ja, und wir haben dann also jetzt hier diese Story und die Story, ja, die Folge ist nett, aber so wirklich richtig was gegeben hat sie mir nicht. Ich meine, gut, wir erfahren ein bisschen mehr über Mbenga und wir kriegen hier eine Eltern-Kind-Beziehung demonstriert, aber dass die zwischen Mbenga und seiner Tochter gut war, das hatten wir ja auch schon, das wussten wir, das ist also nichts Neues. Und so einen richtigen sozialkritischen Punkt oder so haben wir in dieser Folge nicht. Weil ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie einen Vergleich nehmen und gucken uns an, so eine Matt-Folge oder so, die dann auch so ein bisschen satirisch, farcemäßig abläuft, da hast du auch oft irgendeinen sozialkritischen Punkt, ja. Und den haben wir hier nicht gehabt. Außer vielleicht eben die Geschichte, dass Rukia ja eben eigentlich tödlich krank ist. Also das ist vielleicht auch was, wo der eine oder andere sich mit identifizieren kann, der vielleicht auch eine chronische Krankheit oder eine tödliche Krankheit hat. Ich weiß es nicht.
Ja, das war so ein Aspekt. Braucht's immer so den großen, immer das große sozialkritische Besteck. Also
mir hat sie ganz viel gegeben, die Folge, weil ich finde, es ist so viel gerade los in der Welt. Ich hatte gerade an dem Tag gestern noch ein Interview für so ein Projekt Countdown to the Moon, und da waren auch so schwere Themen wie Klimawandel. Und ich konnte so schön abschalten bei der Folge. Es ist einfach, und für mich war die nicht so leicht zu nebenher zu gucken wegen meinen miesen Englischkenntnissen. Aber diese Freude, die Folge, gut abgesehen jetzt mal von dem tragischen Fakt, dass seine Tochter quasi verliert, aber diese ganze Folge hat einen Esprit für mich ausgestrahlt, der mir einfach so ein bisschen den Abend aufgehellt hat. Und ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass es so eine einfache Kostfolge ist für meine allererste Folgenbesprechung. Fand ich ganz gut, ja, ne? Also ich fand die total toll, die Folge. Mhm. Ja. Ich finde auch, wunderbar. es muss nicht immer sozial. Es gibt ja auch in alten Serien Folgen, wo jetzt nicht sozialkritisches behandelt wird. Ich glaube, das braucht es zwischendurch auch mal.
Es ist schon sehr toss, das stimmt schon, denn da haben wir auch die ein oder andere Folge, die genau auch so ist. Aber irgendwie, mir hat so ein bisschen was gefehlt. Also mir war das einfach zu leichte Kost, tatsächlich.
Ja,
okay.
Also es ist eine herrlich absurde Folge, wo man sich am Schluss vielleicht ein bisschen leicht mit der Auflösung gemacht hat. Aber es ist schön zum zwischendrin wegsnacken, und es muss nicht immer das große, schwere Besteck sein. Das Einzige, was ich jetzt nur nach dieser Folge sehen möchte: ich möchte eine Strange New Worlds Musical-Episode haben.
Oh ja,
ja! Ja, absolut. Aber ich hätte gerne eine Strange New Worlds Musical-Episode mit einem Crossover mit Lower Decks in echt.
Oh wow. Ja,
so
das ist toll.
Lower Decks
hat einige sehr gute Sänger dabei.
Ja, und na gut, man kann es ja leicht machen. Also ich meine, Anomalie, ja, natürlich. Man Realfilm.
Richtig, genau. Man springt in eine Dimension, die vielleicht gezeichnet ist oder andersrum oder so. Man weiß
Multiverse
ja nicht genau.
Multiverse of Madness.
Ja, du, es ist einiges möglich.
Ja.
So, im Zweifelsfall packt man einfach halt mal Q aus, dass der halt nochmal, gut,
ja,
der Charakter
halt
ist offiziell abgesprochen,
klar.
Aber...
Ja.
Q Junior.
Richtig, die gibt's ja auch noch.
Sie.
Genau.
So, hier, toll, ich will mal wieder spielen. Zack.
Das wäre ja auch super toll für die Schauspieler, die die Lower Decks Charakter synchronisieren. Ich glaube, das wäre ja für die auch mega, wenn sie dann vor der Kamera noch performen dürften.
Die wollen ja unbedingt
Ja. Ja.
Und ich glaube, Mike McMahon hat auch ziemlich Bock drauf.
Ja, es gab doch diesen kuriosen Twitter-Austausch, habt ihr den gesehen, wo Johnny Newman ja irgendwie irgend so einen Kommentar gemacht hatte. Nee, wer war das? Ich glaube, Quaid war das, glaube ich, der irgendwas gesagt hatte von wegen, ja, und dann bin ich halt einfach mal so über das Picard-Set gelaufen. Und Johnny Newman so, ja, wir sollten immer per Zufallsprinzip über das Picard-Set laufen, vielleicht brauchen die uns ja irgendwann. Und dann hat McMahon irgendwie drunter geschrieben, Leute, ich hab's euch schon mehrfach gesagt, wir laufen nicht mehr über das Picard-Set. Und es war so, das war dieser ganze Twitter-Austausch war total witzig. Es war sehr, sehr witzig. Ja. Na gut. Ja, ich wollte noch was sagen, und zwar, das hatte ich vorhin vergessen, als wir über die Kostüme gesprochen haben. Das Kostüm von Rukia, die hat ja dann so ein Prinzessinnenkleid an, aber gleichzeitig auch natürlich so ein bisschen afrikanisch angehaucht, wie übrigens auch das Kostüm ja vom König, beziehungsweise das, was Mbenga trägt. Der trägt ja auch so Ketten, auch so Korallen und so weiter. Es ist also schon nigerianisch angehaucht, das war auch Absicht bei der Gestaltung. Und bei Rukia ist es auch so, weil da hat ja diesen perlenbestickten Kragen und diese perlenbestickten Gürtel, das man ja auch öfter mal in so afrikanischen, folkloristischen Kleidungen sieht. Das hat mir sehr gut gefallen, und was ich da aber schön fand, das ist mir auch nicht aufgefallen, wenn es nicht einem anderen aufgefallen wäre, dass dieses Kleid, das ist ja so, ist ja unten so gelb eingefärbt und dann hat es so einen Farbverlauf zu hellblau. Und das ist der Farbverlauf, den man auf dem Filmplakat von Star Trek Beyond sieht. Eins zu eins.
Schön.
Das ist im Grunde so, als hätte jemand das Filmplakat auf den Stoff drauf gedruckt. Ach, toll. Ja, total, total witzig sowas. Finde ich großartig. Und es war wohl auch Absicht, ja. Ja. Da dachte ich so, ach, guck dir das an, das ist ja echt witzig.
Ja, was ich witzig fand, oder falls jetzt der richtige Zeitpunkt ist, würde ich das mal einspielen. Bitte, bitte. Und zwar, ich habe vor kurzem, also erstmal von Anfang an, es gibt einen Film, der heißt Face Off. Da spielen die Hauptrollen Nicolas Cage und John Travolta. Mhm. Der ist aus 97. Ich habe den Film damals geliebt. Das war meine allererste VHS, die ich selber bezahlt habe auf dem Flohmarkt. Ich habe die auch als einzige aufgehoben. Und vor kurzem hat der Podcast Dinge von Interesse darüber eine Folge online gestellt. Die habe ich mir auch dann angehört natürlich. Und dadurch hatte ich auch die Namen von den Rollen ganz präsent im Kopf. Und Kester und Pollux, so heißen ja die beiden Brüder, so heißen auch die Antagonistenbrüder in diesem Film. Also Nicolas Cage spielt Kester Troy und der Schauspieler von dem anderen weiß ich nicht. Sein Bruder ist Pollux Troy. Was ich hier noch lustig fand, Kester ist hier ja Hammer. Und er weiß ja als einziger, dass er nicht wirklich Kester ist. Und in dem Film tauschen die Gesichter. Das heißt, Kester weiß auch, dass er eigentlich nicht wirklich Kester ist. Das war noch so eine Parallele. Mhm. Da wahrscheinlich war das Zufall und wahrscheinlich geht das auf diese griechische Mythologie zurück in Wahrheit. Aber ich fand das so einen super coolen Fun-Fact, dass das so Parallelen gibt tatsächlich, mehrere, zu dem Film Face Off, falls ihn jemand kennt. Mhm.
Ja, du, man weiß nie, wo die sich bedienen.
Ja, war auf jeden Fall.
Ja,
hätte auf jeden Fall gepasst, ja.
Ja, wunderbar. Ich guck gerade, aber ich glaube, das war so ein bisschen das, was ich so hatte. Natürlich, klar, was die ganzen Märchenshows angeht, mir kam ja natürlich tausend ein Märchen im Sinn. Als die Crimson Guard da lang spazierte, hatte ich sofort irgendwie Alice im Wunderland im Kopf. Als dann die Königin Neve kam, die dann irgendwie sagt, verhaftet sie, hatte ich sofort die
Königin,
genau, die Königin im Ohr, ab mit dem Kopf.
Genau,
ja?
Die hatte ich auch im Ohr.
und Königin Neve hat ja auch dieses weiße Ensemble mit dieser Krone, die so wie Eiszapfen aussah.
Sehr schön.
Da musste ich an die Schneekönigin denken. Mhm. Und Lady Audrey sah ein bisschen aus wie Aschenputtel. Und mit Sir Arthur, finde ich, hatten wir auch so ein bisschen so, also so die Ritter der Tafelrunde mäßig. Und die Jägerin hat mich an Robin Hood erinnert. Also
ja,
natürlich,
genau.
Das sind alles so Märchentropes. Die gibt es in jedem Märchen, viel aus Märchen sagen, Fantasy, das ist alles irgendwie natürlich ähnlich, aber das war so auf einen Blick das, woran ich immer sofort denken musste, als die Figuren dann entsprechend aufgetaucht
sind. Bei Una war es tatsächlich Once Upon a Time, weil da ist ja Schneewittchen dann der Jäger und quasi
so
beides.
So aufpassen, genau.
Und das sah so auch sehr ähnlich aus, weil sie hat auch so ähnliche Haare und so, da musste ich direkt dran denken.
Ich fand auch, bei Königin Neve hätte man auch die böse Stiefmutter zum Beispiel aus Königin, also aus Schneewittchen hätte man auch assoziieren können. Also es gab genug, genau, was da passt. Aber das war irgendwie so, also jeder hat sich irgendwie da drin wiedergefunden und zu Hause gefühlt. Genau.
Ja,
das
war sehr schön. Ich bin sowieso allgemein, jetzt wo ich mal die Möglichkeit habe, ich bin sehr, sehr begeistert von Strange New Worlds. Und ich denke immer, auch wenn ich so die Sounds höre von der Brücke, so die aus TOS sind oder auch bei den Fahrstühlen, denke ich mir, wenn ich das schon so feiere, wo ich erst seit 3 Jahren Star Trek-Fan bin, wie muss das für Leute sein, die seit 30 Jahren mit TOS unterwegs sind? Ich raste jedes Mal aus, wie schön die Kostüme sind, wie die Brücke aussieht. Ich finde das einfach, also mein Mann sagt immer, jetzt komm auch mal runter. Aber ich finde es einfach so schön. Und da muss ich immer an euch, wenn ich euch einen Podcast von euch höre, auch dann denken, wie toll muss das erst für euch sein. Ne?
Ja, und das ist natürlich, man muss aber auch sagen, ich finde Strange New Worlds legt sehr, sehr viel Wert auf die Details. Das ist in Discovery auch schon so, aber ich habe das Gefühl, in Strange New Worlds wird dann noch mehr geguckt, einfach weil die sich natürlich auch sehr bewusst sein müssen darüber, wie viel Retro geht und wie viel müssen wir auch modern gestalten. Ich glaube, die sind sich der ganzen Sache noch viel mehr bewusst.
Ja, und
als,
die schaffen auch
als
diesen,
an anderen Sets.
Ja, und ich finde, die schaffen die perfekte Mitte zu finden. Die Mischung aus Nostalgie oder aus und aus neuer Technologie, also diese Vibes von der Serie sind einfach. Also das habe ich bei keiner anderen neuen Track-Serie das Sets gehabt, muss ich einfach sagen. Es sind für mich schon ein paar Klassen dazwischen noch auf jeden Fall. Und ich bin einfach super begeistert und hoffe, wir kriegen super viele Staffeln. Ja.
Mir ist übrigens noch eine Sache eingefallen, die wollte ich auch noch erwähnen. Und zwar, es gibt auch dann ganz am Anfang diese Szene, wo dann Sir Ralph ja eine Karte vom Königreich rausholt und die dann auf diese Karte gucken und die ist geformt wie die Enterprise.
Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ich war mit Übersetzen beschäftigt.
Ja. Aber so Kleinigkeiten, die dann so reingestreut sind, sowas finde ich natürlich immer besonders witzig.
Und ihr habt in einer Folge, habt ihr mal erwähnt, dass Anson Mount selber auch so ein großer Star Trek-Fan ist. Und dann habt ihr auch, das war die Folge, glaube ich, auch, wo du, Britt-Marie, meintest, du hättest gerne so eine eigene Actionfigur. Und da habe ich auch so überlegt. Weil dann Marcel meinte dann, er würde gerne diese die Disneys zum Laufen bringen und Elle, meine ich, war designtechnisch unterwegs. Und da habe ich mir auch überlegt, wenn ich was machen dürfte, ich würde so gerne mal eine Rolle synchronisieren fürs Deutsche. deutsche Fernsehen. Das wäre total.
Ah ja, das wäre natürlich auch irgendwie geil. So für immer. Also irgendwas, dass man für immer im Star Trek Canon drin ist.
Ja, das war immer schon so ein Traum von mir. Ja, so synchronisieren war immer schon ein Traum von mir. Und deswegen, das, und dann auch noch für Star Trek. Also das wäre wirklich toll. Ja.
Ja, cool. Sehr schön.
Oder halt einfach die Borg-Drohne im Hintergrund.
Ja, bin ich auch.
Ja. Hauptsache, wir sind im Kennen, egal wie.
Ich würde sogar den Baum spielen, an dem sich die Borg-Drohne anlehnt. Also von daher ist es schon okay.
Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Danke, Sandra, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in unsere kleine, beschauliche Podcast-Ecke in diesem Internet zu kommen. Wer mehr von dir hören möchte, auf deinem Twitter-Kanal wird man die Spaces ja regelmäßig finden, wenn man dir folgt. @SunnyBrichle, oder? Also
Brichle.
Brichle. Wie gesagt, geht einfach in die Shownotes, da ist das verlinkt.
Ja, vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Und ja, die Spaces sind momentan unregelmäßig, aber ich poste ja immer relativ weit vorher, wenn ich einen plane, genau.
Genau, muss auch keiner Bedenken haben. Man kann auch nur zuhören, wenn man sich nicht aktiv beteiligen möchte.
Genau, und leider kann ich ja jetzt keine Strange New Worlds Spaces. Wie gerne würde ich jetzt jede Woche einen Space
machen? Ja, das ist aber vielleicht
Paramount Plus hatte andere Pläne. Ja.
Aber ab Dezember haben wir ja Paramount Plus und die launchen ja mit Strange New Worlds. Also theoretisch könntest du ab Dezember beziehungsweise Januar dann wahrscheinlich tatsächlich Spaces anbieten. Die Frage ist halt, würdest du es nochmal gucken? Ja, okay, gut.
Natürlich, im Moment, ich verstehe die Frage nicht. Nein, natürlich gucke ich das nochmal auf Deutsch. weil bei jeder Folge gehen mir locker 50% gehen mir ab, weil mein Englisch einfach nicht gut genug ist. Ich kann auch immer nur eine am Tag davon gucken, weil danach könnten die genauso gut Japanisch reden. Ich verstehe dann irgendwann einfach nichts mehr. Was ich mich nur frage, kommen die dann wöchentlich oder kommen die auf einen Schlag wegen den muss ich mal gucken, wie ich das dann mache, aber ich werde
das wird also das ist die große Frage,
ja.
Was wir halt noch nicht wissen. Ich denke mal, wir werden es zu wissen am Launchtag.
Naja, in UK sind sie wöchentlich.
Ich
vermute, sie werden dann bei uns auch wöchentlich sein.
Ja, fände ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Dann könnte jede Folge sacken und dann für meine Spaces wäre es natürlich taktisch besser. Dann wird der Hype-Train auch ein paar Wochen angeheizt. Und allgemein, ich mag das auch, wenn man das so ein bisschen in Länge zieht. Aber dadurch, dass wir es so spät kriegen, kann es sein, dass sie Gnade walten lassen und sagen, ach komm, die haben jetzt 8 Monate gewartet, jetzt gib denen einfach alles.
Ne? Ja, ich denke mal, es kommt viel drauf an, ob sie gerade anderes neues Star Trek in der Pipeline haben. Aber ich meine, 5. Staffel Disco dreht erst. Von dem her.
Naja, PK launcht wahrscheinlich im Februar. Also das wird auch noch ein bisschen dauern.
Aber bei Amazon.
Es könnte, wenn eine Lücke ist,
dann würde es mich nicht wundern, wenn sie es wöchentlich machen, ganz einfach, um halt die Leute direkt bei der Stange zu halten.
Aber wäre es nicht eigentlich frech, das wöchentlich zu machen, ich weiß es nicht, nach 8 Monaten.
Na gut, die wollen verhindern, dass sich jemand den Gratis-Account holt für die ersten 4 Wochen oder was, dann einmal Star Trek komplett durchbinscht, also Strange New Worlds, und dann den Account wieder kündigt. Also das wollen sie ja nicht. Okay. Das würden sie ja nur verhindern. Sie wollen ja, dass die sich in den Streamingdienst holen, mindestens mal ein Jahr lang bleiben. Das können sie ja nur verhindern, wenn sie tatsächlich das wöchentlich zeigen. Und ich glaube, die Hero-Serie, die sie haben, mit der sie das verkaufen können, das ist tatsächlich Strange New Worlds.
Und dann halt die 5. Staffel Disco. Und
ja, aber die ist ja noch nicht gedreht.
Ja, aber vielleicht, also ich meine, wir haben ja gesehen, dass Disco jetzt dadurch, dass sie die AR-Wall haben, eine relativ kurze Roundtrip-Time haben. Weil wir hatten uns ja letztes Jahr gewundert, so wie Disco kommt schon so früh, die sind doch gerade noch am Drehen.
Schnell. Wobei die ja noch während der Ausstrahlung bearbeitet haben. Das war ja auch alles zu super knapp kalkuliert.
Genau, aber also mich würde es nicht wundern, wenn halt irgendwie, ich orakel jetzt mal blind in die Zukunft rein, wenn halt irgendwie Discovery irgendwie so nächstes Jahr im Februar, März droppt, dass sie halt die Wochen davor halt mit Strange New Worlds halt aufziehen. Dann halt sich Doppelfolgen oder Einzelfolgen, je nachdem, wie sich das halt ausgeht. Und ganz ehrlich, ich meine, das ist jetzt dieses Jahr, also das nächste halbe, dreiviertel Jahr, das wird noch eklig. Dadurch, dass wir halt die Verzögerung haben, aber dann haben wir Paramount Plus bei uns und dann ist das Thema auch durch.
Oh ja.
Zum Glück.
Hauptsache, ja. Also was ich sicher auch hoffe ist, also wenn sie es wöchentlich zeigen, ist für mich völlig cool, kann ich wirklich gut mit leben. Nur ich hoffe, dass man es nicht mit Sky in Verbindung kaufen muss. Ich hoffe, man kann es allein
man
stehen.
Kann,
weiß
das,
man das schon?
Das ist, das
ja,
ist
das
bestätigt.
Weiß man schon.
Das
oh,
hat
Gott sei
sie,
Dank.
Weil es wurde am Anfang halt angekündigt mit, ja, unser Partner ist
Sky. Du hast ja unsere
Sky.
Letzte Folge noch nicht gehört, weil die schneiden wir ja gerade noch, aber da reden wir drüber.
Genau, also es war ja damals, als Paramount Plus für Deutschland angekündigt wurde, war ja die Paramount PR, oder damals ja noch CBS PR, sehr schnell dran zu sagen, hey Leute, nein, das kann man doch alles einzeln kaufen, ihr braucht kein Sky-Abo. Und
sehr gut. Das war mir am wichtigsten und dann können sie es von mir aus ausstrahlen, wie sie lustig sind. Ja.
Dann euch da draußen, danke fürs Zuhören. Britt, Sandra, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.